Hallo Leute, es geht wieder los, würde man sagen. Aber ich möchte einfach sagen, hallo, es ist wieder soweit. Es ist Podcast-Zeit. Es ist der 13. August. Heute hat mein Bruder Geburtstag. Da muss ich unbedingt einrufen. Hier ist Come Fly With Us, Podcast Episode Nummer 158. Ich sitze hier virtuell dem Harry gegenüber und wir wollen mal wieder über die Dinge besprechen, die in letzter Zeit oder auch vor Jahrzehnten passiert sind und mal so Details aufbröseln, was man alles so mit Flugzeugen machen kann, nicht machen sollte und was leider auch passiert ist. Hallo Harry, wie geht es dir?
Moin Steffen, ja, mir geht es hervorragend. Schön wieder dabei zu sein und ich sehe, wir sind diesmal zumindest beide im gleichen Land. Das ist doch schon mal, das ist doch schon mal was. Ne?
Hast keine Jetlag-Augen, meinst du? Keine tief umrandeten?
Nein. Das ist ja nun schon wieder eine Weile her, dass ich da zurück bin und ich habe in der Zwischenzeit, war ich sehr produktiv, administrativ alles. Also ich habe einen neuen Flughafenausweis für Frankfurt gemacht. Ich musste noch zwei Schulungen machen, also so Online-Dinger. Das muss ja auch alles aufrechterhalten sein. SMS, sagt ihr sich da sicherlich was, Safety Management System und sowas. Das musste dann auch jedes Jahr oder wie oft auch immer wiederholen. Und dann war ich einmal unterwegs einen Rundflug machen. Ist also unsere Rundflüge sind ein bisschen anders als deine, Steffen. Also der Rundflug ging von Frankfurt nach Almaty, von Almaty nach Astana und von Astana wieder nach Frankfurt.
Aber nicht in einem Rutsch, sondern du hast da einen kleinen Stopp gehabt, oder? Oder warst du die ganze Zeit an Bord?
Ja, das geht dann auch mal in einem Rutsch. Ne? Okay. Das mache ich übrigens übermorgen nochmal.
Ist das ganz kurz, ist das so geplant? Oder?
Das ist so geplant, okay. Weil wir haben einen Kollegen in Almaty, der das normalerweise dann fliegt der von da nach Astana und auch es gibt ja verschiedene Strecken, die da geflogen werden. Die eine geht Frankfurt, Almaty, Astana, Frankfurt und dann kommt das der nächsten Tag oder anderthalb Tage später kommt dann ein Flieger, der geht Frankfurt, Astana, Almaty, Frankfurt. Und dann fliegt der Kollege wieder mit zurück. Und um die Flugzeuge dann in Astana und auch in Almaty entsprechend zu betreuen. Die Entfernung zwischen den beiden Städten ist ungefähr, ich würde mal sagen, Hamburg-München, sowas, ne? So in der Stunde 40 Flugzeit, sowas in der Art, ne? Und das fliegst du dann in einem Stück durch. Und nun ist ja der Rückflug von Astana nach Frankfurt, früher waren es, glaube ich, 5,5 Stunden, jetzt sind wir bei über 7 Stunden, ne, aus bekannten Gründen.
Ja.
Müssen wir halt ganz weit unten rum über Istanbul fliegen, nicht oben südlich an Moskau vorbei. Dann bist du dann auch müde genug und kannst auch ein bisschen schlafen. Ansonsten hilft mir Dr. Theis. Ne? Melatonin-Spray.
Ach so, ja, okay, das gut.
Ist, im Gegensatz zur Crew darf ich das ja, weil die Crew, wenn die eine Pause macht und sich mal hinlegt, die dürfen das natürlich nicht, weil die müssen ja ratzfatz wieder auf 180 sein, wenn Emergency sein soll.
Ja, klar, gut. Ne?
Ja, und da war dann auch wieder das übliche Thema, dass das war in dem Fall, war es ein 340-300, kein 330. Und
die Geheimwaffe.
So robust, die Geheimwaffe, ja. Und auch so robust, wie der Flieger auch ist.
Ich wurde ja übrigens auch nochmal gefragt, woher der Name herkommt. Ich glaube, das hatten wir aber, glaube ich, schon beantwortet.
Das hatten wir mal geklärt.
Das ist einfach so, genau.
Langsamer fliegen, längere Blockzeiten.
Die Anti-Geheimwaffe. Ja, genau.
Ja, sehr, sehr, sehr angenehm. Ja, und und dann das übliche Thema war dann natürlich, als wir in Almaty ankamen, da war dann das GPS war weg, dann hatte sich eins wieder erholt und aber du gehst in den Keller und das ist jetzt schon Standard, du machst ein Reset von beiden Multimode Receivers und dann ist auch alles wieder okay, dann kannst du einen Test machen und dann geht das alles wieder. Und auf dem Weg nach Astana nicht, weil da sind wir zu weit weg von dem ganzen Spoofing und Jamming. Auf dem Rückweg natürlich wieder, das war klar. Ne?
Ja, okay. Ich bin mal gespannt, was sie sich da einfallen lassen, weil selbst wenn hoffentlich bald oder irgendwie diese Kriegsszenario da aufhören, das Spamming und Spoofing wird in der Zeit, wie immer sie sich da einigen, wenn sie sich denn einigen, dass es wird immer eine Konfliktregion bleiben. Und jetzt ist praktisch die Technik sozusagen in the open wild. Und man kann die ja sogar selber machen. Das hat ja Olli auch selber sozusagen fast demonstriert. Ne? Und also inwiefern das, wie sie ja zukünftige Systeme schützen werden, da bin ich mir echt gespannt.
Ja.
Aber ansonsten ist es ja so ein Hobby von dir, ne? Flughafenausweise sammeln, oder?
Ja.
Das ist auch der einzige Grund, weshalb du da arbeitest, ne? So, weil du einfach nur als Flughafenausweis.
Ich gehe immer nur hin und mache einen neuen Flughafen. Ich mache jetzt wieder einen. Also das ist, ich hatte ja schon erzählt, als ich in Raleigh war, musste ich ja mit dem Auto von Raleigh nach Charlotte fahren und wo ich mich dann ja später mea culpa. Es ist auch North Carolina, nicht South Carolina. Also Raleigh ist zwar die Hauptstadt, aber Charlotte ist der größere Ort. Musste da meine Fingerprints machen und das findet jetzt also nächste Woche Montag fliege ich dann über München, da fliegt ja nur München hin, fliege ich also von Frankfurt nach München, nach Charlotte, nächsten Tag Airport ID, übernächsten Tag wieder Charlotte, München, Frankfurt. Also das ist, das ist alles so ein bisschen für Genießer, der ganze Kram da. Das ist alles so.
Hast du mal ein Flugbuch geführt, wie viele Flugstunden du eigentlich hast?
Ich weiß es nicht. Ja. Also ich habe da nie Buch drüber geführt, aber da kommen schon einige Strecken zusammen. Also und einige Zeit auch zusammen, dass die man da in dem Flieger verbringt. Ne? Das ist
okay.
Aber dann ist auch erstmal Ruhe, wenn ich das richtig gesehen habe und mir da nicht noch kurzzeitig irgendwas reinrutscht. Weil im September fängt dann ja der Urlaub an und dann schauen wir mal. Ich habe auch schon Zeiten, das kann ich dir nachher nochmal sagen. Und wohin, weißt du ja. Und dann vielleicht kann man da mal einen Kaffee zusammen trinken.
Das wäre ja ganz gut. Das wäre ja gut, irgendwie so. Aber apropos Flugbuch, es gibt ja so manche Vielflieger oder sowas, die haben ja solche Dinger, ne? Die haben ein eigenes Flugbuch, das habe ich ein paar Mal erlebt, die kommen dann da rein mit so kleinen Büchlein, so mit Leder und all sowas eingeschlagen und also wirklich nett teilweise. Und lassen sich dann ihren Flug irgendwie oder die Zeiten dann genau da eintragen und irgendwie sowas. Also das ist schon manchmal ganz spannend. Ja, genau. Also das ist nicht häufig, das habe ich vielleicht 3-4 Mal erlebt oder sowas, aber das gibt, ne? Irgendwie sowas. Ne?
Ah ja. Okay.
Naja.
Okay, ja, also ich habe die Zeiten nie, aber ich könnte natürlich rückwärts in meinen Dienstplänen gucken, wie oft ich wohin und wo ich da geflogen bin.
Aber das ist
aber das ist halt, wie sagt man so schön, it's the job. Ne?
Ja, also genau. Genau, wo ich war, hast du ja bestimmt auch schon, oder was ich gemacht habe, wegen Rundflug. Also ich habe einen kleinen Rundflug gestern gemacht. Ich hatte jemandem versprochen, mal eine Runde mit ihm fliegen zu gehen, mit seiner Familie, und das habe ich gemacht. Und das Wetter hier in Hamburg ist ja fantastisch. Also wir haben hier nicht ganz so heiße Temperaturen wie du. Ich sehe hinter dir den Fan laufen. Ist übrigens kurz vor 10 hier und du hast, glaube ich, schon 85 Grad in deinem Zimmer, ne? War das nicht so?
Na, also 26 Grad haben wir jetzt draußen. Es wird dann später so warm, dass du ein bisschen verdunkeln musst und die Quills müssen alle laufen. Das ist halt, Aircondition haben wir nicht, wollen wir auch eigentlich gar nicht. Nee. Das ist
Dann hängst du dir so ein Balkonkraftwerk dran und damit kannst du dann die Klimaanlage betreiben. Das passt ungefähr.
Lass mal stecken.
Gut. Ich sagen wollte, gestern habe ich einen kleinen Rundflug gemacht und das Wetter ist fantastisch. Es ist wirklich so eine irre Sicht. Wir waren in 2000 Fuß Höhe und da konntest du schon die ganze Elbe runter, kurz nach dem Start. Also in 2000 Fuß sahst du dann schon hier Glückstadt, Brockdorf, das Kraftwerk, ne? Also das ehemalige. Es ist eine Sicht, fantastisch. Sind wir einmal rum, sind ein Stündchen geflogen. Ich habe da so ein bisschen Hamburg von oben und das schöne Norddeutschland gezeigt und sowas. Und dann, es war sehr nett. So, und dann, möchte auch gar nicht so viel erzählen über Oshkosh, aber ich habe da so ein paar Themen daraus ja auch aufgegriffen für unseren Podcast. Ich sage nur eins, also da du ja so gerne fotografierst, du musst da mal hin. ne? Und ja,
ich glaube auch.
Ja, ja. Mit deinem ganzen Equipment da nimmst du so einen Bollerwagen oder klappt einen LKW, ziehst du hinterher, damit du dann deine, mit den Lampen ganze, dein Equipment da, deine Fotos machen kannst, aber ist schon gut. Und ich glaube, wenn du das richtig aufziehst, da gibt's so ein Formular für Medienleute und sowas, dann kriegst du auch so ein Medienbadge. Ja, haben das Bekannte oder also die Jungs, mit denen ich da eine Aufnahme vor Ort gemacht haben, die hatten alle so ein Media Badge. Da habe ich also was falsch gemacht und die haben auch nur einen Podcast. Also sie haben das irgendwie auch geschafft, irgendwie da reinzukriegen. Also müsste ich da mal wissen. Also da musst du immer noch natürlich irgendwo einen Zeltplatz haben. Der kostet trotzdem was, ne? Aber
ja klar.
Aber klar. Du kannst zumindest hat die dann den Eintritt sparen, der ja nun auch einen Euro kostet. Genau, also ich habe da so ein paar Fragen da irgendwie rausgesucht für ein Thema, aber okay. Ich mach mal weiter, ne? Ich habe da nämlich erstmal einen kleinen Feedback bekommen, und zwar ein Feedback von Christoph, und zwar der hat geschrieben, eine Frage. Hallo Steffen und Team. Vorerst vielen Dank für den großartigen Podcast. In meiner Liste mit vielen Podcasts ist deiner der erste, also ist unserer, na Harry, der erste, den ich höre, wenn ich sie aktualisiere. Da geht jetzt drauf ein, darauf, dass wir davon geredet haben, ja, mit den Flieger mit dem Propeller vorne dran, diese Falschmeldung, die es gab. Da gab es ja diesen Flieger, der der durch den Hagelsturm gefallen ist und da war die ganze Nase kaputt und die Reporterin hat dann 3-4 Mal gesagt, und hier sehen Sie den zerstörten Propeller vorne, ne, also als wenn, die hatte wahrscheinlich so eine Einmotorige im Kopf. Und daraufhin hat uns dieser Christoph hat ein Bild geschickt, dass es mal wirklich sowas gab. Und zwar hier ist es eine Boeing 727. Eine Boeing 727 ist praktisch eine 707, ne, sowas in der Art. Mhm. Und da gab es mal eine Training- oder eine Demo-Version davon. Da haben sie versucht, ein Triebwerk zu testen und haben an die Nase vorne von der 707 dran einen großen Turboprop-Triebwerk mit dran gebastelt, um das in der Luft zu testen. Das ist ein heißes Bild. Das seht ihr jetzt in euren Sendeplan. Also es gibt tatsächlich einen Airliner, der anstatt Radarnase hat da vorne einen großen Propeller dran. Ne?
Ja, sieht wunderschön aus. Ne?
Genau, das ist so ein Testbed, nennt sich das meistens. Ne? Genau.
Ja, und was wir da noch erkennen, sehr schön an der 27, hinten das Schwert, um den Dutch Roll-Effekt zu verhindern. Ne?
Achso, da hatten wir ja auch drüber geredet. Ne?
Den Kiel, ne? Ja. Also, ja, genau.
Ja, den hinten das Schwert, also nicht vorne. Mit Schwert meinst du jetzt nicht diesen Drucksensor, der da vorne am ganz oben an dem...
Du siehst es so ein bisschen, ja. wenn man unter dem Fahrwerk am Rumpf entlang hinguckt, ganz hinten siehst du so ein bisschen das Schwert. Ja. Na, das was den Dutch Roll-Effekt verhindert.
Ich glaube, ich hatte am in den Sendeplan, in den Fotos, hatte ich eine alte 707-100 reingetan. Da war auch noch dieses Schwert da dran.
Genau. Na? Ja.
Bei diesem Bild finde ich interessant, man sieht schön die ausgefahrenen Landeklappen. Man sieht, dass es ganz simple Landeklappen sind. Das sind einfach nur so... ich weiß gar nicht, wie heißen die, Krüger oder irgendwas, die einfach nur hinten runterklappen, das sind einfach nur Bleche sozusagen, ne? Also jedenfalls sieht das so aus. Was mir nur auffällt ist, ob das normal ist, das hängt vielleicht hier mit der Konfiguration zusammen mit dem Flieger, weil sie vorne noch ein Triebwerk haben, Propeller an der Nase, dass er nur ein, zwischen den Rumpf und dem ersten Triebwerk hat er nur einen Slat ausgefahren.
Ja, sehe ich auch.
Ne? Weil da sind ja eigentlich mehr. Die gehen ja eigentlich, da sind eigentlich 3, glaube ich, ne, mindestens, ne?
Ja, genau. Ja. Genau, es müssten eigentlich 3 sein. Aber ich weiß nicht, ob das konfigurationsbedingt ist oder wegen dem Propeller. Also ich, so gut kenne ich die 707 auch nicht, dass ich da was sagen könnte.
Vor unserer Zeit, ne?
wie da das Flap-Setting genau ist. Also,
ja, ne? Aber also für mich sehen die Landeklappen schon stark ausgefahren aus, würde mich fragen.
Ja, richtig. Ja.
Und da würde ich auch erwarten, dass vorne alles Slats ausgefahren sind, aber möglicherweise haben sie es nicht gemacht, weil sie ja vorne einen Propeller dran haben, der ja auch noch ordentlichen Luftstrom liefert.
Genau,
und mir fällt auch auf, dass sie da, wo normalerweise ja das Wetterrad drin ist, ist ja das Triebwerk, aber die haben trotzdem Wetterrad da oben auf der Nase noch raufgebaut. Dieser Bobbel.
Ja, genau. Ja, ja, ja. Ja.
Also da haben die echt schon Arbeit dran geleistet an den Triebwerk, um das, nicht an den Triebwerk, an diesem Flieger, um das alles da reinzubringen. Also das hat schon eine Marke gekostet, wenn du mich fragst, ne?
Ja, und wie gesagt, die 707 ist ja auch sehr lange geflogen.
Ja.
Und bekannt dafür natürlich auch, dass sie keine APU hatte, ne? Also keine Auxiliary Power Unit.
Ja,
das heißt also, klimatisieren und Verstromversorgung, das musste immer mit Bodengeräten gemacht werden, ne? Es gab wohl welche, die eine APU hinterm Fahrwerkschacht irgendwo im vorderen Frachtraum oder sowas, haben die sowas nachgerüstet. Mhm. Erinnere dich, bei der 727 war die APU ja auch mitten im Rumpf drin,
ja,
im Grunde
genau.
genommen.
Ja.
Ne? Mhm. Sowas Ähnliches haben die da auch gemacht. Und dann gab es die Version, und das hatte zum Beispiel damals die Flugzeuge, die 4707, die ich in meiner Jugend, in meinen jungen Jahren bei der Bundeswehr warten durfte, die hatten Pressluftflaschen drin für Air Start.
Ah, okay.
Wurde sehr selten genutzt, aber die hätten ein Triebwerk oder zwei mit diesem, das waren Monster Pressluftflaschen, die praktisch hinterm Fahrwerkschacht waren, die seitlich in der Übergangsverkleidung waren die versteckt.
Okay.
Durchmesser möchte ich sagen, so 40, 50 Zentimeter und sehr lang. Also okay. Das war ein Riesenvolumen an Pressluft. Mhm. Und damit hätte man also einen autarken Start ohne Bodengeräte machen können. Wenn du erstmal einen Motor laufen hast, dann weißt du ja, dann kannst du mit Crossbleed da die anderen auch zum Leben erwecken alle, ne?
Und das ist praktisch ja nur gewesen, praktisch die Militärversion oder die Bundesversion der Bundesregierung oder irgendwie sowas, damit man halt autark ist, ne, sozusagen.
Genau, ganz genau, ja. Ne?
Kleine Feedback, es gibt ja oft, dass andere Flüge auch mit so Kartuschen gestartet werden, so alte Jets, da, ich glaube, da irgendwie so eine, nicht Vulkan, aber irgendwie zumindest eine alte Militär-Jet-Variante, die haben da so Patronen reingetan, die waren gar nicht mal so groß irgendwie. Und da wurden halt Abgase, praktisch heiße Abgase von so chemischen Verbrennungen wurden dann gebracht, um diese
Vergaren zu genau.
Ja,
genau.
Ja. Naja. Also vielen Dank, Christoph, für das Feedback. Er hat dann auch noch reingeschrieben, wir hatten ja eine Sache hier gehabt, mit der, wo wir die Evakuierung gefilmt, wo einer hinten stand und die Leute nicht ausgestiegen sind. Das war so eine Szene aus einer Landung in irgendwo in Amerika, und da waren auch Deutsche mit an Bord, und wie die Leute, also wo richtig so eine Get out, ne, wo das immer wieder, und wo das einfach nicht zu Gange sind, und wo sie denen auch immer geschrieben hat, leave your baggage oder irgendwas sowas. Und don't take your bags, hat sie immer wieder gesagt. Und und ob das nicht falsch ist, das formulieren, ob man lieber formulieren soll, jetzt muss ich mich korrigieren, deswegen hat er das reingeschrieben, leave your baggage. Das ist richtig, Christoph. Also so soll man das auch nicht sagen in den Evakuierungen. So wird es bei uns auch nicht gesagt. Es wird das Wort Nein nicht gesagt, weil ein Nicht hörst du nicht. So heißt es, ne?
Okay.
Schönes Beispiel ist auch, kannst du dich noch erinnern, als Kopfhörer verteilt wurde mit Benzel dran?
Ja.
Ne, also mit Benzel meine ich, mit den Kabeln dran, und die hat man dann eingesteckt. Das war für die Gäste, da möchtest du einen Kopfhörer haben, und dann bekamst du die Kopfhörer, und dann war eigentlich die Einweisung.
Die solltest du nicht aufrollen, nicht aufwickeln vorm Einsammeln, ganz genau.
Genau. Ja. Die solltest du einfach nur so abgeben mit den lang hängenden Schnürchen noch da dran, und dann hast du gesagt, please don't bite them up. So, und die Leute.
Aber das Don't hat keiner gehört.
Hat keiner gehört. Und die meisten, also deswegen wurde irgendwann gesagt, einfach Kopfhörer, wir sammeln die Kopfhörer ein. Das wurde gar nicht erwähnt, weil die Leute haben sie aufgewickelt, ne? Und genauso, wenn du jetzt sagen würdest, don't take your baggage, du hörst, baggage, my baggage. Und dann greifen sie ihr Baggage und rennen raus.
Richtig.
Also Christoph, das ist richtig. Deswegen sagt man auch in den, leave everything behind. Leave everything behind. Ne, so wird es auch gesagt. Lassen Sie alles liegen, und dann bleibt liegen im Kopf und liegen lassen und raus, sozusagen. Und
immer sagen, was man tun soll, nicht was man unterlassen soll. Ja,
genau.
Ganz genau.
Ja, genau.
Ne?
Und auch das Wort nicht erwähnt, nicht Gepäck oder irgendwas, weil dann denken die Leute, mein Gepäck, wo ist es?
Ja, ne? Genau.
Und dann wird das mitgenommen. Also ich habe jetzt nicht den Originalton der Formulierung raus, aber so wird's gesagt. Da hast du natürlich recht, aber ich glaube, in der Situation, die war einfach fix und fertig, die Dame, das Mädel, was da hinten stand, ne? Die hat nur gesagt, was machen die da jetzt? Lass es liegen, don't take it, ne?
Ja, das ist auch ein sehr hoher Stress in dem Moment, ne? Das ist also, kann ich mir schon vorstellen, ja.
Und zu kleinen Kindern sagst du ja auch, nein. Vielleicht ist das daher gekommen. Also Christoph, du hast recht, man sagt das nicht und es sollte auch nicht gesagt werden. Und dass es da so passiert ist, ist, glaube ich, einfach der Psychologie sozusagen so verstanden. So, okay, jetzt kommen wir nochmal wieder zurück zu Oshkosh sozusagen. Weil ich habe nämlich dir ich habe dir Bilder geschickt mit Falten drauf, sowas, ne?
Ja.
Und es gibt auch einen anderen Flieger, der ein sehr schönes Beispiel, wo das immer sehr, sehr gerne auftritt. Das ist die B757, vor allem insbesondere die lange 757. Aber ja, hier sehen wir, ich sehe das auch bei euch im Sendeplan, das Bild einer B52, wahrscheinlich ist die schon 180 Jahre alt oder irgendwie sowas. Nein, sind sie nicht, aber die sind ja uralt und die werden ja wahrscheinlich in 30 Jahren noch fliegen und damit 100 Jahre alt sein, sozusagen.
Ja, ja.
Und genau. du siehst die, wie heißt das, Stringer und die Wanten und Spanten sozusagen. Und das
Stringer
Blech drauf.
Und Spanten, ja, genau.
Ja, Stringer und Spanten. Und du siehst, wie das Blech so Wellen wirft, sozusagen.
Ja.
Und das völlig normal ist, ne? Und auch
das
nichts
ist
Schlechtes.
Ja? Nö.
Und da habe ich gefragt, Mensch, kannst du was dazu sagen? Und du hattest leichtsinnigerweise ja gesagt. Stimmt das?
Ja, das ist.
Oder was sagen die bei euch in der Schulung dazu, sollen wir so sagen?
Naja, gut, das ist, sagen wir mal so, das ist ein Unterschied zwischen neuen und alten Fliegern. Also jetzt Blechflieger, nicht neue Modelle, sondern du hast einen nagelneuen Flieger. Und über die Jahre hinweg und immer wieder Druckkabine fahren und das ist aber bekannt und das Flugzeug ist auch so ausgelegt, das ist also nicht jetzt, dass dann einer kommt und sagt, oh guck mal, der wirft Falten, da müssen wir jetzt Bleche erneuern. Nee, das ist bekannt. Auf dem unteren Bild das kleinere Bild mit der 757, da sieht man das sehr schön am hinteren Teil vom Rumpf. Im hinteren unteren Teil vom Rumpf. Und das ist genau auch die Zone, die du, wenn man mal genau guckt, also der nächste von unseren Hörern, der irgendwann mal an einem Gate steht und rausgucken kann und sieht, wenn eine 747 vorbeirollt oder geschleppt wird, guck mal auf den hinteren unteren Teil vom Rumpf. Das sieht genauso aus. Ne?
Ja. Das ist ja auch, also von der B52, was vorhin das Bild bei euch da, was war auch von dem Hintergrund rum. Aber ist es denn so, wenn ich mir jetzt dieses Bild angucke von der B52, ne? Wie heißt nochmal jetzt, um das Wording korrekt zu machen, die Verschleifungselemente, die senkrecht sind, das sind die
Spanten.
Das sind die Spanten und auf Englisch
Stringer. Und die horizontalen sind die Stringer.
Ach, horizontal sind die Stringer, okay, die Spanten. Aber wenn man da sieht, das Blech ist ja mit dem Spanten auch vernietet, aber wirft ja auch diese Falten sozusagen. Das onduliert ja auch dann sozusagen hin und her.
Genau.
Und das schadet auch nichts?
Nein.
Sind diese Spanten denn einfach nur Blechstreifen oder sind das so T-Stücke? Also
die kleineren sind eigentlich die Stringer. Man muss sich das vorstellen wie so kleine Doppel-T-Träger aus Alu.
Genau,
so S-förmig sind die eigentlich.
Ja, okay.
So, und die Spanten, die in Längsrichtung des Flugzeuges immer im Kreis, also das sind so mehrere Kreisen, das ist also der Frame eigentlich,
sagt
man auch dazu. Die sind wesentlich stärker und auch dicker. Und dann gibt es immer diese Joints, und das sieht man hier auch schön, wo Spant und Stringer zusammenlaufen.
Ja. Okay.
Und an den Stellen wird das Blech auch in Form gehalten. Das ist halt nur in dem Moment, wo du nichts hast, bildet sich durch das Aufblasen ja immer wie so eine kleine Beule. Ne?
Ja, genau.
Und das Blech weitet sich an den Stellen natürlich auch. Und deshalb sieht man das auf dem Bild mit der 757 sehr schön. Das sieht wirklich aus wie so, als wäre der Flieger zu lange im Wasser gewesen oder was, weißt du, so kriegst so eine Schrumpelhaut. Also wirft Falten, sagen wir mal so. Ne? Obwohl die Gesamtform des Flugzeuges sich eigentlich nicht verändert hat, sondern nur immer so von Spant zu Spant und da auch zwischen den Stringern. Ne?
Ja, aber wenn ich jetzt jetzt wie gesagt nochmal auf dieses Bild der B-52 zurückkomme, da habe ich ja ein so ein Blechstück fotografiert, sozusagen, wo man so irgendwie so einen Lüftungsauslass sieht oder irgendwas in der Art und man sieht einmal so ein Rechteck, also da würde man sagen, das Rechteck ist begrenzt durch die Spanten und unten der Stringer, ne, der in Flugzeuglängsrichtung sieht. Und die sind relativ steif. Also die sind nicht, da sind keine Verwinklung oder irgendwas zu erkennen, oder?
Genau.
Und aber in der Mitte zwischen diesen Kasten, siehst du, sind ja auch so Nietenreihe, die von oben nach unten gehen. Und da ist wahrscheinlich einfach auch nur so ein Blechstreifen drauf, der einfach nur so ein bisschen Stabilität geben soll. Und der onduliert aber so ein bisschen mit. Der kann wahrscheinlich, das ist einfach nur um mehr, bisschen dem Blech da so ein bisschen mehr Steifheit zu geben, sowas in der Art.
Genau. Also deutlich zu sehen kannst du das. Du hast ja einmal in der Mitte des Bildes diese zwei runden Luftauslässe. Mhm. Ne?
Ja, genau.
Und dann hast du weiter, ein Stückchen weiter darunter hast du ein Blech, das ist auch schön klar abgegrenzt, wo du am hinteren Ende diesen rechteckige Exit Louvers hast. Mhm. Und das ist eine unterschiedliche Blechstärke.
Mhm. Okay, ja.
Also da muss ich gar nicht dran, das sehe ich so, dass da, das sind unterschiedliche Blechstärken. Einmal der obere Teil, wo nie irgendwas abgeschraubt oder geöffnet wird. Mhm. Und dann der untere Teil, du hast die beiden Einlässe das ist für Air Condition Packs, das ist ein typischer Einlass.
Ja.
Ne? Und dahinter das Blech, das ist nicht so beansprucht wie das größere Blech oben drüber, wo die beiden runden Ausschnitte zu sehen sind. Was auch sehr schön zu sehen ist, das Thema hatten wir auch kürzlich, oben links siehst du einen wunderschönen Doppler.
Ja,
der
genau.
Der sogenannte Doubler.
Ja,
ne?
Genau, genau. Ja.
Ne? Also so soll er aussehen. Dann, das muss nicht, das sieht so ein bisschen nach Grobschmiedearbeit aus, aber so müssen die aussehen. Ne?
Ich habe auch ein anderes Bild gemacht, das ist jetzt gerade nicht im Sendeplan da drin, das ist ein Triebbild. Ich müsste das jetzt mal, wenn ihr mir jetzt eine Sekunde, ich suche das mal aus meinen Bildern raus und poste das mal, schickt ihr das mal als Nachricht. Und das ist auch von der B-52 und ich weiß gar nicht, wo ich das gemacht habe. Ich glaube, das habe ich unten irgendwo am Triebwerk tatsächlich gemacht. Nee, hinten am Rumpf. Das war hinten am Rumpf. Ich schickte das jetzt mal ganz schnell als Nachricht. Das kommt dann auch später bei euch im Sendeplan rein. Und da denkst du, das ist Schiffsbau. Also wirklich Schiffsbau. Ne? Das müsste jetzt bei dir angekommen sein. Das ist hinten am Rumpf gewesen, so ein Teil, und da kommen die Nieten richtig raus. Das sind also wirklich vierfach doppelte Nieten, auch mit so Doppler drauf gemacht oder irgendwie sowas, ne?
Also ja.
Das sind auch super Dopplers, würde ich sagen, was sie da irgendwie an Versteifung dran gebastelt haben. Habe ich auch ein Bild gepostet und hatte mir auch keiner geantwortet. Das habe ich, glaube ich, in der Telegram-Gruppe reingeschrieben, habe gesagt, so, Leute, was ist das für ein Flieger? Und konnte mir keiner beantworten. Die haben gedacht, ist das ein Schiff oder?
Also was du hier wunderschön sehen kannst, ist, du hast die obere Nietreihe, das sind alles Senkkopfnieten, die sind flush also die sind aerodynamisch schön flush. Mhm. Dann siehst du, ich sag mal so halbrechts, da siehst du, wie zwei Bleche aneinandergelegt sind und die sind mit einer Nietdoppelreihe mit dem jeweiligen Spant, der da drunter ist, ne, mit einem Spar, sind die verbunden.
Ja.
Dazwischen ist nochmal ein kleinerer Spar, aber das scheint ein Hilfsspar. Da gibt es ja auch noch Hilfsspars.
Ah, okay.
So, und dann wieder eine Längsreihe von vorne nach hinten. Ich nehme mal an, dass also rechts und links auf dem Bild, das ist vorne hinten. Mhm. Egal in welche Richtung jetzt. Also das ist, aber da sieht man dann
links
wieder.
Links ist vorne, rechts ist hinten. Man sieht es an den Luftstrom, der dran an den.
Ja, genau, ja, daran kann man das erkennen. Ja. Das heißt also, die unterste Niedreihe, die erst durch diesen Doppler durchgeht und dann weiter nach hinten, das ist ganz klar ein Stringer, der da vernietet ist. Mhm. Und ja. An der Stelle auf der linken Seite, da siehst du auch verschiedene Nietengrößen. Da hat also einer sich wirklich, das ist schon die hohe Kunst, aus dem Structure Repair Manual, da haben die wirklich einen Doppler drüber gesetzt. Ja. Da muss eine Beschädigung gewesen sein, dann haben die gesagt, da setzen wir jetzt nochmal ein Blech von außen und da muss ja auch immer einer von innen gegenhalten, weil du kannst so eine Niete ja, die muss ja von der einen Seite gehalten, von der anderen Seite platt geklopft werden. Also glaub, da haben sie sich wirklich, aber man erkennt klar und deutlich den Schiffbau, ne? Also ja, das ist schon, genau. Das ist nicht zu ver. Ja. Ja, das ist bei Blechfliegern ist das so, ne?
Ich glaube nicht mal, dass es eine Beschädigung war, sondern ich glaube, das war einfach eine Versteifung, die sie irgendwann.
Oder eine Versteifung, ja genau. Ja,
die Dinger sind ja fliegen ja seit 50 Jahren und da hat man wahrscheinlich gesagt, okay, hier wird das Metall mürbe oder wenn wir dem nicht ein bisschen mehr Versteifung kriegen, dann kriegen wir ein Problem und dann haben sie preventive das Ding da irgendwie drauf gemacht. Naja, das ist schon beeindruckend.
Weil die B-52, die fliegt ja schon seit, was weiß ich, seit der Französischen Revolution gefühlt, also das ist ja, ne?
Die wurden noch von den Montgolfiers selber gebaut, meinst du?
Ja, ganz genau.
Ja,
Wahnsinn,
genau, und da habe ich also die Fotos gemacht und ich dachte mir, das würde dich interessieren. Ich habe ja auch noch so einen Link reingetan, das ist aber mehr so vielleicht für Hörer zum Interesse nachzulesen, das ist bei Aviation Stack Exchange, ich hatte ja schon mal erwähnt, da sind manchmal ganz relativ gute Artikel drin und da unterhalten sich die Leute, warum Bänden, warum das okay ist, dass ein Rumpf so wackelt und dass es halt flexibel ist und das also.
Und du siehst das hauptsächlich, also du siehst es immer wieder sehr deutlich, das ist auch durch die Kräfte, die beim Landestoß auftreten, im hinteren, unteren Bereich sieht man diese Verwerfung deutlich bei Flugzeugen, die eine gewisse Länge haben. Und da gehört der Jumbo halt auch dazu und das ist eine ganz normale Erscheinung.
Was ich noch fragen würde, also jetzt um, wie gesagt, das Bild der 70757 haben wir ja im Kopf, wäre das bei einem neuen Flieger noch nicht? Wenn er brandneu aus der Halle kommt, der hat ja noch nicht diese Verwerfung drin. Die entstehen im Laufe der Zeit dann.
Die entstehen im Laufe der Zeit durch Landestöße und immer wieder Druckkabine. Also du bläst den Flieger immer wieder auf und dadurch. Ne? Das ist so eine Materialsache. Das ist bekannt, dass die Flieger das halt so machen.
Müsste man irgendwann dann doch mal die Bleche da austauschen oder einen Doppler raufsetzen?
Also ich kenne Flugzeuge, die waren weit über 25 Jahre im Dienst und die hatten das dann entsprechend schon sehr ausgeprägt. Und nein, da ist nichts passiert, da ist nichts gemacht.
Spannend.
Die Sektion wird ja auch bei größeren Checks immer wieder kontrolliert und es wird auch immer wieder geguckt und gewackelt, ob da Nieten sich gelöst haben.
Okay.
Und das wird dann ja auch entsprechend repariert. Ne?
Und das passiert also nicht nur bei Boeing-Fliegern, sondern passiert auch bei Airbus-Fliegern. Also jetzt so ein 340-600, der hinten so länger wird, dann müsste das eigentlich auch haben, ne? Oder?
Ja, aber nicht so ausgeprägt. Und da fragst du mich jetzt was, dass ich glaube, das Blech, was Airbus verwendet, hat eine andere Legierung, eine andere Zusammensetzung. Das ist steifer, weil ich habe selbst bei alten, nimm einfach mal alte A300 oder sowas, siehst du es ein bisschen, aber nicht so ausgeprägt wie bei den Boeing-Fliegern.
Okay.
Ne? Vielleicht ist das Blech von vornherein ein bisschen dicker. Ich habe keine Ahnung. Also das ist, die Flieger sind halt auch ein bisschen steifer. Ich werde das nächste Mal, wenn ich mit dem A340-600 zu tun habe, dann werde ich mir den mal genau ansehen. Du weißt, wie das ist, Steffen. Du gehst um den Flieger rum und dir gewisse Dinge fallen dir gar nicht mehr auf, weil du sie eh erwartest.
Ja,
ne?
Genau.
Du guckst da gar nicht mehr richtig hin.
Ja, ja.
Ne? Das ist irgendwann, wenn was aus deinem aus deinem normalen Erwartungsbild, was du hast, hervorsteht. Ne? Eine fehlende Schraube zum Beispiel, ein schwarzes Loch, weißer Flieger, schwarzes Loch, ja klar, dann fehlt irgendwas, ne? Das ist klar. Aber ansonsten gehst du um den Flieger drumherum und du nimmst diese Versteifung und Verwerfung oder diese Verwerfung da hinten kaum noch wahr. Ne?
Also, okay.
Es ist, ich meine, der Jumbo ist da ja auch noch speziell. Das ist, also, das geht ja schon damit los, wenn du den getankt hast. Und jetzt kommt, oder beim Tanken, du bist schon sehr weit fortgeschritten damit. Und jetzt kommt der typische Fall, der junge Co-Pilot, der neu auf dem Flieger ist und der ist sehr eifrig und der macht jetzt die Dreiertür auf, um dort rauszugucken, weil von dort kannst du die Fläche wunderschön sehen, um zu gucken, ob da Eisbildung ist.
Ja, ein Fehler.
Weil das Problem ist beim Jumbo, wenn der getankt ist, kriegst du die scheiß Tür nicht wieder zu.
Ja, aber das wird auch geleert. Also das wird geleert. Auch das wissen auch die Kabinenleute.
Natürlich. Das wird auch geleert.
Ja.
Wir hatten diese Fälle, aber wie gesagt, das ist auch schon länger her. Vielleicht wurde es dann irgendwann deshalb geleert, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es dann so, du musst den Flieger praktisch schleppen. Du musst ihn bewegen und beim Schleppen, durch das Bewegen, durch das über den unebenen Taxiway oder Rollweg, hast du irgendwann den Moment, da steht einer hinten an der Tür und zieht wie ein Stier an dem Ding und irgendwann macht's Rums und sie ist zu und alle freuen sich und man muss nicht enttanken, man muss nicht,
weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe, das ist ja geil. Da gibt's
10 Applaus dafür, das glaubst du aber.
Also, das ist,
da können also etliche von meinen Kollegen können da Lieder drüber singen, dass diese blöde Dreiertür, dass sie die, also nur während des Schleppens, da nimmst du den Flieger, die Leute stehen am Gate, wollen eigentlich einsteigen, aber dann wird erstmal der Flugzeug, wird erstmal im Kreis geschleppt und alle gucken zu, verstehst du? Und irgendwann ist die blöde Tür wieder zu. Ja,
Ja, ich verstehe. Ah, geil. Nee, das habe ich wirklich nicht gewusst. Ich wusste, dass man enttanken muss, aber das ist natürlich irgendwie auch eine witzige Methode, irgendwie sowas, ne?
Ja.
Ich
muss jetzt sagen, ich weiß nicht, ob diese Methode, wo ich weiß, dass sie schon öfter angewendet worden ist, ob die tatsächlich auch so im AMM steht.
Ja.
Aber. Ja. Und jetzt kommt das große Aber. Und da haben wir wieder die Unterschiede zu Boeing und Airbus. Ich hatte ja schon mal drüber gesprochen, wenn du beim Airbus ins Manual guckst, dann musst du erstmal zu dem Flugzeug gehen, musst Barrieren aufstellen, musst das Flugzeug einschalten, musst diesen ganzen Tüdelkram.
Ja.
Bei Boeing ist es ja so, das Manual fängt an der Stelle an, das Flugzeug steht, ist unter Vollpower, es ist alles eingeschaltet, du kannst direkt, also die Arbeitsschritte gehen direkt los.
Ja, okay.
Boeing Manuals sind da wesentlich besser.
Ja.
Und jetzt kommt der große Unterschied. Im Boeing Manual steht im Intro-Kapitel vorne drin, wenn du so geschult bist und so viel Experience hast, dass du weißt, wie etwas besser geht, dann darfst du das machen.
Ja, okay.
Das steht bei Airbus nicht drin. Bei Airbus musst du dich strikt ans Manual halten, auch wenn du weißt, manchmal kann man es ein bisschen anders auslegen, ja, aber auch wenn du weißt, dass es eigentlich anders, viel schneller und viel besser geht.
Hm, okay. Ja,
also da gibt es früher hieß es, dieser Passus, da stand was drin von Good Workmanship. Inzwischen heißt, ist das in Industry Standard. Also wenn du ausgebildet bist und Erfahrung hast mit dem Flieger und so weiter, dann darfst du das so machen, wie du meinst. Natürlich nicht, wenn es zu Sachen kommt, wo du, ich sag mal, kalibriertes Werkzeug brauchst, einen Drehmomentschlüssel oder so. Die Drehmomentwerte, das darfst du nicht verändern oder
klar.
Sowas. Ne? Das ist klar.
Ja, ja.
Aber deine Methodik, wie du rangehst, das kannst du, ne? Das kannst du damit, das ist damit gedeckelt.
Okay. Ja, witzig.
Und das gibt es bei allen Boeings, auch bei der 787. Das ist immer, dieser Passus taucht immer wieder auf.
Ne? Können wir ja ganz kurz so sagen, wir haben ja eben die ganze Zeit immer über Blechflieger geredet, die 787, die wird diese Falten auch nicht mehr haben, so ein Kunststoffrumpf.
Nein.
Nein,
350
nein,
auch nicht.
Nein, klar, logisch, das passiert das nicht. Aber ich habe ja, weil wir ja auch gerade so bei Boeing sind, ich wollte nochmal eine kleine Hommage an deine 747 machen. Ich habe nämlich ein einen Unfall rausgesucht, der passiert ist mit Panam, und da ja Panam auch schon lange ja nicht mehr existiert als Airline, wird ihr erahnen, dieser Unfall ist schon ein bisschen länger her, und zwar ist das passiert in San Francisco. Ich rufe nochmal den Artikel genau rauf, da ist er. So, und das ist also neues Thema hier, und zwar geht es um einen Flug, Panam 845, der sollte von der Flug selber, da sieht man nochmal, was für absurde Strecken manchmal so früher die Flieger geflogen sind. Der flog von L.A. nach Tokio mit einem Zwischenstopp in San Francisco. Also früher wurden ja viel mehr Dreiecksflüge gemacht, um auch die Flieger zu füllen und überhaupt. Und so, und der hatte also seinen Zwischenstopp in San Francisco gemacht und sollte dann im 30. Juli 71, sollte er dann von Frisco Richtung Tokio abfliegen, war gut betankt. Kurz vor Pushback haben sie erfahren, dass die längere Bahn, die Bahn 26, nicht zur Verfügung stand, und sie mussten auf der Bahn 01 starten. Genau so war das. Sie wollten, 28, auf der 28 rechts oder links wollten sie starten, mussten aber dann auf die Bahn 01 ausweichen und hatten sich erkundigt gehabt, hatten also Rücksprache mit Dispatch nachgefragt, ob das denn die Geschwindigkeiten und das Gewicht, ob das alles okay ist, mit denen sie da irgendwie abfliegen konnten, hatten noch ein paar andere Infos bekommen, aber die waren leider dummerweise falsch, und sie sind jetzt auf der Bahn 01 gestartet, 01 rechts, die war 2600 Meter lang, und leider hat das nicht ausgereicht, und im Abheben sind sie in das Approach-Leitsystem, also das Anflugsystem dieser Landebahn, also gegenüberrichtung, sind sie praktisch hängen geblieben, also sind da reingeflogen, der 1-9. Und Teile dieses Approach-Leitsystem, das waren auch diese Barretts, also die an die Seiten gehenden Lichtern, und die ganze Konstruktion von diesen Approach-Licht sind teilweise.
Das sind Metallrahmen, Stangen, wo die Lichter draufgeschraubt sind.
Genau, richtig, ne? Genau. Ja. Und die sind dadurch, dass sie da hängen geblieben sind, sind diese Dinger bis zu 5 Meter lang, sind in den Rumpf eingedrungen beim Start, hinten rein, auch in die Passagierkabine rein, haben dort auch Menschen verletzt, schwer verletzt teilweise, und das Fahrwerk hat sich losgerissen, die Right Man Underbody Landing Gear, das Body Gear ist das, was am Rumpf dran ist, das Wing Gear,
Innere, ja.
Ne? Und das Innere, und das ist auch nach hinten, glaube ich, ne? Das ist das
ein
Hintere,
Stück hinter, ja, genau.
Genau. Das rechte war in die Kabine reingedrückt worden und hing da drinne, und das linke baumelte nur noch ein bisschen rum, ne, irgendwas. Er hatte ja 4 Hydrauliksysteme, davon waren das erste, das dritte und das vierte war kaputt, und viele andere Systeme, elektrische Systeme und so, dass der Flieger war also echt beschädigt, ne?
Ja.
Und die konnten aber abheben, sind geflogen, haben gesagt, okay, ich glaube, so fliegen wir nicht weiter. Gute Entscheidung. Und haben dann Kreise gedreht erstmal, um Fuel abzulassen. Ne? Sind mit dem Ding noch eine gute Stunde 40 sind sie mit dem Ding noch geflogen, haben Fuel
Sprit
gedampft.
Abzulassen, ja.
Ja, genau. Ja. Und sind dann gelandet. Bei der Landung ging nur noch ein Reverser. Die ganzen elektrischen Systeme und Pneumatiksysteme waren kaputt. Die Landeklappen gingen nur, weil sie halt mit dem Alternate-System und wie immer da, irgendwann müssen wir uns über die 747 mal über die Landeklappen unterhalten, auch Bezug auf den letzten Podcast, den ich gemacht habe mit Markus, aber das machen wir später. Und die sind also von der Bahn so ein bisschen abgekommen, und was ich jetzt hier also interessant fand, erstmal nochmal das Ding geschmiedet aus Eisen, ne, wie du schon sagtest, also da waren riesige Löcher im Rumpf drin, ich meine, das Fahrwerk reingedrückt in die Passagierkabine, also wahrscheinlich wölbte sich da hinten alles auf. Gott sei Dank keine Spritleitung oder irgendwas betroffen, und Gott sei Dank hatten sie noch eine Hydraulik, weil ich meine, sonst ohne ganze Hydraulik wäre wahrscheinlich auch ziemlich schlecht gewesen.
Ja, na, schwierig dann, ja, genau.
Da frage ich mich für so, ob denn die Konstrukteure auch schon. Weißt du denn, wie die Hydraulikleitungen verteilt sind am Rumpf? Ich meine, die gehen bestimmt ja nicht alle an einer Stelle vorbei, sondern sind die so, ich sag mal so, um den ganzen Kannst du vorstellen, was du meinst, dass du sagst, Hydraulikleitung 1 geht so auf Höhe der Passagierkabine, die zweite geht so unten am Rumpf lang, die dritte geht, was, dass sie so ein bisschen strategisch verteilt sind, dass wenn da ein Loch im Rumpf ist, dass nicht alle an derselben Stelle gehen. Weißt du das zufällig?
Da müsste ich jetzt nachgucken. Grundsätzlich ist es ja so, die Hydrauliksysteme beim Jumbo sitzen ja im Pylon von den Engines. Mhm. Ne? Also ja. Die sitzen nicht wie beim Airbus. Alle Hydrauliksysteme sind irgendwie im Fahrwerkschacht untergebracht und nur die Pumpen sitzen an den Triebwerken.
Ah, okay.
Beim Jumbo ist es so, die Hydrauliksysteme insgesamt haben Pumpe und das gesamte die gesamten Komponenten, also die Pumpe sitzt am Engine und die ganzen Komponenten sitzen im Pylon hinter dem Flug hinter überhalb vom Engine.
Mit Component meinst du?
Da hast du so Panels, die du aufstellen kannst.
Hm? Mit Component meinst du das Reservoir und die Sicherung, genau, und sowas, sodass da nur eine Druckladung rausgeht, praktisch.
Genau,
mehr nicht.
Genau. Die da gibt es ja einen Hochdruckverteiler und Case Drain für die Pumpe und so weiter. Also das System an sich, von wo aus dann die Leitung zu den einzelnen Verbrauchern gehen, das sitzt jeweils in dem jeweiligen Pylon. Und die Leitungen gehen natürlich, du hast ja nicht viel.
Ne?
Das ist nur bei mir Mojo.
Genau, bei der 737 ist es auch nicht mehr. Da sind das schon im Fahrwerk, sind die Reservoirs drin und sowas.
Das ist alles im Fahrwerk, richtig. Ja. Der Jumbo ist da ein bisschen speziell und das haben die so gelassen. Auch der Strich 8er ist alles noch dasselbe. Die haben immer die und da sitzen auch, du hast ja beim Jumbo auch diese Demand Pumps, die entweder elektrisch oder auch drei Stück, die mit Luft funktionieren. Die sitzen dann auch in dem jeweiligen Pylon.
Okay. Ne? Also, ist es nicht wartungstechnisch ein bisschen stressiger? Also
Scheiße?
Kann man
sagen.
Okay, scheiße.
Das kann man deutlich sagen.
Okay, ja? Gut, alles klar.
Na, auch wenn du auffüllen musst. Das kann dir ja passieren. Ja, auffüllen geht vom Fahrwerkschacht aus. Da hast du eine Auffüllstation und einen Selektor, welches System du füllen willst. Mhm. Alles gut. Aber jetzt hast du zum Beispiel, das ist ja, das habe ich auch in Boston schon gehabt, du hast eine beschädigte Leitung irgendwo und das pisst da raus wie verrückt. Also jetzt musst du ja, auch wenn das Hydrauliksystem nicht in Betrieb ist, du hast ja immer 40 PSI Residual Pressure auf dem System, das ist die sogenannte Druckluftbeaufschlagung auf den Tank, um das Schäumen zu verhindern, dass sich Luftblasen bilden und so weiter. Und das wird ja vom Bleed-System gefördert. Das heißt, solange die APU läuft und solange du Bleed hast, wird da auch immer das Druckluftpolster gehalten. Und selbst wenn du die APU dann abschaltest oder Bleed abschaltest, das dauert ewig, bis das weg ist. Das heißt, wenn du jetzt so eine Leitung wechseln willst, die kannst du ja einfach abschrauben. Da siehst du schlimm aus, wenn du das machen würdest.
Ja.
Hat schon Kollegen gegeben, die haben gesagt, oh, ich wickel da einfach mal einen Lappen drum.
Ja.
Das ging schief.
Ja.
Du musst den Vorspanndruck, so wird das genannt, den musst du...
Darf ich unterbrechen? Bei Airbus wäre das nicht passiert, weil die hätten dir vorher gesagt, warte und mach das und dies.
Steht alles im Manual drin. Also für die Manual-Leser unter uns ganz klare Sache.
Ja.
Und beim Airbus ist das auch viel einfacher, diesen Vorspanndruck abzulassen. Das ist in der jeweiligen Hydraulic Bay, der hat vorm Fahrwerk so Klappen, wo das blaue, das gelbe, das grüne System beheimatet ist. Und dort kannst du auch den Vorspanndruck von dem jeweiligen Tank, der ganz woanders sitzt, kannst du ablassen. Beim Jumbo musst du an das jeweilige Segel. Du musst also an den Pylon und dann musst du an dem Pylon eine Klappe aufmachen. Das ist riesengroß, sauschwer. Und die stellst du wie so ein Segel, stellst du die auf. Und da musst du jetzt dran, um den Vorspanndruck abzulassen. Also ohne Leiter geht da schon mal gar nichts.
Ja, okay.
Na,
ja.
Also das ist beim Jumbo ein bisschen anders. Aber von den Hydraulik jeweiligen Systemen 1, 2, 3, 4, weil 1, 2, 3, 4 Motoren, die Leitungen laufen natürlich alle am Vorderholm. Woanders können sie nicht laufen.
Ja, klar.
Dann am Rumpf, dann verteilt sich das ein bisschen. Mhm. Rechte, linke Fahrwerkschachthälfte und so weiter und so fort. Aber du siehst ja hier schon, dadurch, dass dem das Bodygear in den Frachtraum marschiert ist, da siehst du schon, da sind schon mal drei Hydrauliksysteme, gab es schon mal irgendwo dann Leckagen und die hatte er dann nicht mehr.
Ja,
nur das Zweier noch. Ne?
Ja. Das Zweier ist für was zuständig? Weißt du das aus dem Bauch? Nee, ne?
Nee, das weiß ich aus dem Kopf nicht. Ja. Also, das weiß ich aus dem Kopf.
Nee, das könnte ich. Also, ich habe im letzten Podcast habe ich da so ein bisschen drüber geplaudert, welches Hydraulik ausfällt, was man alles denn nicht hat oder sowas. Aber das hole ich jetzt nicht raus. Da brauche ich länger, bis ich das.
Nee, aber das ich kann das gerne nochmal nachgucken. Soweit ich weiß, ist Fahrwerk zum Beispiel, das ist immer irgendwie 1 und 3. Siehst du daran, wenn du beim Jumbo Fahrwerksklappen zufahren willst, musst immer die 1er Hydraulik einschalten.
Okay, ja? Also, ja. Naja, auf jeden Fall. Ich fand, wie gesagt, den Fall ganz spannend. Dieser Flieger, wie gesagt, stand drinne, dass diverse Control Surfaces, also Flight Controls waren kaputt, elektrische Systeme waren kaputt, war natürlich die Leitung wahrscheinlich auch Stromleitung da bekannt kaputt war. Anti-Skid war kaputt und das ist natürlich beim Flugzeug echt eine Sache. Der hat auch bei der Landung dann nochmal irgendwie 4 Reifen verloren, die geplatzt sind durch das Bremsen. Ne? Und 3 der Rutschen waren auch kaputt gewesen, war wahrscheinlich auch, das wundert mich allerdings, ich meine, da ist doch die ganze Mechanik eigentlich in der Tür drin, ne?
Ja.
Eigentlich, aber wahrscheinlich sind da die Stangen sind da so rein oder von den Systemen da so reingerutscht oder so, haben die perforiert mit, dass da die Rutschen nicht gingen. Das fand ich schon sehr, sehr spannend, aber, und deswegen habe ich das irgendwie auch nochmal so rausgeholt. Da stand halt drinne, until the accident, it was not known that the 747 would tilt backwards without the support of the main body gear. Also, das war ja kaputt, ne? Haben wir ja gerade gesagt. Oh, und dass man sich darüber nicht mal Gedanken gemacht hat, was passiert, wenn das Fahrwerk nicht da ist, ne? Also, und dementsprechend, also ich habe hier auch Bild im Sendeplan, ihr seht, wie der Flieger sozusagen abgehoben ist vorne, ne? So ganz langsam ist er nach hinten gekippt und dann herrschte relativ viel Wind in San Francisco, ist ja auch nicht ungewöhnlich, an der Bay, da gibt es immer irgendwie Wind. So, jetzt, wo haben sie vorne die Rutschen rausgebracht? Und wie gesagt, da gibt's dann
ja, die nützen auch, dir dann ja nichts mehr, ne?
Die nützen dir gar nichts, ne? Die hängen dann runter, und auch vor allem diese Upper Deck Rutsche, die ja nochmal, die kann man auf dem Bild da irgendwie auch sehen, die reicht wahrscheinlich noch nicht am Boden. Es sind auch 6 Leute, haben versucht, über diese Rutschen den Flieger zu verlassen. Das ist denen nicht gut bekommen. Die waren verletzt, als sie unten ankamen.
Ja, natürlich. Ne? Ja.
Und, und deswegen, also daraufhin haben sie gesagt, mussten sie diverse Verfahren irgendwie anpassen und auch mal bedenken, dass sowas passiert, ne?
Ja.
Und ich weiß gar nicht, ich habe da schon vor mehreren Podcasts drüber gesprochen, dass der 380, der hat extra so Rutschen-Extensions dran, die aufblasen, wenn das passiert, wenn der nach hinten kippt, aus irgendwelchen Gründen. Dann werden die Rutschen einfach nochmal länger gemacht, um 3 Meter oder 2 Meter. Weißt du, wie das jetzt irgendwie beim Jumbo geregelt ist?
Hat die Strich 8 auch.
Ja, ne?
Das ist auch alles geändert worden dann.
Ja.
Ne? Also ich schätze mal, dass spätere Modelle, da hättest du diese Probleme so wie da jetzt nicht mehr. Mhm. Und dazu muss man sagen, ich muss da wieder so ein bisschen eine Lanze brechen. Der Flieger ist entwickelt worden in den 50er Jahren und das mit Rechenschieber und Zeichenbrett. Ne? Also da war noch nichts mit irgendeiner Rechenpower. Es gab's nicht. Es gab keine. Und jetzt hat der natürlich Fuel gedumpt, damit er unter sein Landegewicht kommt. Wenn du Fuel dumpst, dann geht ja der oder je mehr Fuel du auch verbrauchst, der Center of Gravity geht ja nach hinten. Das ist ganz klar. So, das heißt also, dann fehlt dir das Body Gear. Da hat keiner mit gerechnet, dass das Ding sich dann einmal auf dem Hintern setzt, ne? Und je nachdem, wie auch die Beladung, der hatte ja sicherlich auch noch ein bisschen Koffer und Fracht und sowas alles unten beladen. Und es galt ja schon immer diese as a rule, aft CG saves fuel, weißt du? Dann hat man ja immer darauf geachtet, dass man also den nicht kopflastig belädt. Ja, das ist dann das Resultat von der ganzen Geschichte. Dann kam der da vorne hoch, ne?
Und ein Aspekt wollte ich dann auch noch erwähnen, und zwar stand drin auch durch das hohe Ding und also durch die hohe Lage vorne und durch High Winds, also sind diese Rutschen auch verblasen worden sozusagen, waren natürlich auch nicht nutzbar. Und das ist auch so eine Sache, die muss man auch immer bedenken bei der Fliegerei, dass wenn, selbst wenn man, ich sag mal, so ein Wind hat, so einen richtigen Sturm, der mit 30, 40 Knoten da längs pustet, und für ein Fliegerisch ist es kein Problem. Man darf da so einen Flieger auch betreiben und alles. Irgendwann macht es keinen Sinn mehr, ja, weil man die Türen nicht mehr mit auf- und zumachen kann, weil die Finger sich nicht mehr geben kann. Aber vorher hat man auch schon Probleme mit den Rutschen, ne? Die sind, glaube ich, auch nur bis 40 Knoten oder irgendwie sowas sind sie zugelassen. Irgendwas in der Art, ich weiß nicht genau, wann es ist, aber wenn der Wind, also so stark wird der Wind da nicht gewesen sein. Einfach nur dadurch, weil der Flieger so hoch stand, hat der Wind
so davon, hoch stand, ja, genau.
Ne? Aber das.
Und weil dann unten ist ja auch keiner, es erreicht diese Rutschen unten ja auch keiner, der sie festhalten könnte, weißt du, das, ne?
Ja, ja. Aber irgendwann ist auch der Punkt erreicht, selbst wenn der Wind zu stark wird, dass die Rutschen nichts nützen, weil du einfach, weil sie vom Rumpf halt weggepustet werden. Ne? Also irgendwann hört auch der Flugbetrieb auf, weil er gibt keinen Sinn mehr. Ne? Egal, auch wenn er fliegerisch noch was handeln kannst, er gibt keinen Sinn mehr zu fliegen, irgendwie sowas. Ne? Hier steht drin, forward slides were unsafe for use because of the greater elevation and high winds. Most passengers evacuated from the rear 6 slides. 8 passengers using the forward slides sustained serious back injuries when were hospitalized. Und dann sonst anders, es gab nur leichte Verletzungen und durch 2, 3, die in der Kabine durch diese Metallteile da. Also
ist
beeindruckend viel. Das ist eine Hommage auch an diesen Olde 747, Entschuldigung. Und Olde deshalb,
ja, klar,
weil die noch bis am Ende bis die war noch die, was habe ich, ich mache es gerade aus dem Kopf, die wurde irgendwie für 2 Jahre verliest an eine andere Gesellschaft, ging dann 75 wieder zurück an Pan Am und flog mit Pan Am praktisch, bis sie sich selber da aufgelöst haben, bis zum Konkurs oder sowas. Dann ging sie irgendwann nochmal in Storage. Ich glaube, 97 ging sie irgendwann in Storage und wurde dann 2003 gescrapped sozusagen, aber auch nur halb, weil Teile wurden dann verschifft irgendwo woanders hin. Ich weiß gar nicht genau, wo steht das hin? Nach Südkorea wurden sie verschifft und dann diente dieses Flugzeug noch als Restaurant. Ne? Also hat ein langes Leben, aber irgendwann, jetzt gibt es auch nicht mehr. Die 2020 wurde sie auch dort dann entfernt. Da wollte keiner mehr in dem ollen Ding essen.
Ja, ja.
Diese Idee,
allein bei Pan Am hatte sie 3 verschiedene Namen. Also das ist schon erstaunlich. Das ist schon erstaunlich, ne?
Diese Idee, dass man alte Flugzeuge in ein Restaurant umwendet, die kommt ja immer wieder vor, aber so richtig lange hält.
Das kommt immer wieder.
Ja, ja, genau. Ja. Also das fand ich ganz interessant. Das wollte ich gerne mal mit euch euch mal sozusagen erwähnen. Und und jetzt sind wir so, kommen wir so live. Wir haben noch nicht mal angefangen mit dem Podcast, ne? Ich habe da nur eine kleine Nachricht irgendwie bekommen. Es kommt ja immer wieder zu Verzögerungen bei Auslieferungen und hängt teilweise auch mit den Triebwerken zusammen. Und ein Triebwerk stand so ein bisschen in schlechten Nachricht. Das ist das von Rolls-Royce, das Trent 1000 Triebwerk. Mhm. Und die haben dann festgestellt, dass irgendwelche Fanblätter das nicht so lange halten, wie sie eigentlich halten sollen. Und das beginnen sie damit, neue neues Design von den Fanblades, von den Fanblades irgendwie gemacht, und jetzt machen sie On-Wing-Testing, also jetzt haben sie die angebaut, hoffentlich wird da so ein bisschen das Problem gelöst. Ne?
Ja. Sehr interessanter Artikel, und wenn man da mal ein bisschen sich durch die Google-Maschine fräst, ich habe unabhängig davon vor kurzem einen Bericht gelesen. Ich weiß nicht, ob das in irgendeinem Social Media aufgetaucht ist. Jedenfalls war das ein Bericht, auch sehr fundiert geschrieben, warum Emirates sich für die 777 entscheidet und nicht für den Airbus 350-1000, weil die Größen sind in etwa gleich. Und der Hauptgrund war das Engine, weil die Time on Wing ist, das ist ein sehr, sehr hoher wirtschaftlicher Faktor. Man muss sich das so, also diese Time on Wing bedeutet, nach so und so viel Stunden muss der Motor ausgehängt und in die Überholung oder in die, sehr spezifische Kontrollen werden da gemacht. Und je kürzer die ist, desto unwirtschaftlicher ist das, ja, weil der Flieger steht dann wieder für Stunden, Tage irgendwo rum.
Ja. Wobei, dieses Time on Wing sind nicht Stunden, sondern wir reden eher dann, ich sag mal, schon von Monaten, ne? Also in der Betriebszeit.
Ja, aber das, die Trent 1000, die oder auch der XWB 97 oder wie er heißt, der ja an der 777-1000 drunter hängt, die haben eine wesentlich kürzere Time on Wing als die GE-Modelle. Und das ist für eine Airline ein riesiger wirtschaftlicher Faktor.
Ja,
Jetzt und du kannst den 350 nur mit Rolls-Royce-Engines bestellen.
Ah, okay, gut.
Du kannst also nicht sagen, ich hätte den gern mit den GE90s drunter oder irgend sowas, was ja schon die jetzige 777 ist ja total bewährt, der Motor. Könnte man ja sagen, okay, dann hängen wir den da drunter. Gibt's bei Airbus nicht, ist nicht vorgesehen und von daher hatte Airbus da wirklich das Nachsehen mit dem 350, weil sie nur den Rolls-Royce angeboten hatten und Rolls-Royce eine Time on Wing hatte für ihre Motoren, die lagen bei 30-40% kürzer.
Oh, okay. Ja, das ist eine Menge.
Das ist natürlich ein riesiger wirtschaftlicher Faktor
und
da, das kann man dann auch verstehen. Und da kommt dieser Artikel natürlich jetzt genau richtig, dass sie jetzt also die Fanblades, neue Fanblades testen, um die Time on Wing zu verlängern. Und da sprechen die von 25-30% längere Time on Wing. Dann jetzt kommen wir auch wieder in diese Richtung da. Ne?
Sind das in Fanblades überhaupt? Ich habe das nur so einmal schräg gelesen, vielleicht möglicherweise. Also irgendwas wird da auf jeden Fall High Pressure Turbine Blade. Also nicht Fan, sondern Teile.
Testing Blades habe ich nur gelesen.
Ja, ja, okay. Genau, richtig. Ja.
Dann ist es die High Pressure Turbine. Ja, okay.
Mhm. Okay.
Also nicht die Fans.
Ja, also wollen wir hoffen, dass es sozusagen länger geht. Das ist ja kein Geared Fan. Ne? Der ist ja, das ist einer, der ist. Na, ja, genau. Da gibt es ja auch Probleme mit Pratt und Whitney. Naja, gut. Nee, das fand ich ganz interessant. So als kleiner Themenzwischenheller. Und dann, ich habe ja gefragt vorher auch in die Runde, hier, worüber können wir sprechen? Und da wurde ganz klar der Flug Wopas Linea Aereas Flug 2283 erwähnt, ob wir mal dazu was sagen können. Das ist ein jetzt vor ganz kurzer Zeit passierter Unfall mit einer Turboprop, einer ATR, der jetzt kürzlich gewesen ist. Viele Leute, die das sehen, haben möglicherweise diese Videos im Kopf. Der Unfall ist nämlich am 9. August passiert. Und man sieht da diese furchtbaren Bilder, wie der Flieger praktisch in einem, wir nennen das Flat Spin, runterkommt. Ja. Er fällt leicht drehend, kreisend, aber praktisch vertikal runter, hat keine Vorwärtsfahrten, sondern nur eine vertikale Fahrt und dreht sich dabei leicht im Kreis und ist eigentlich in einer ganz normalen Fluglage. Nase vielleicht ein bisschen runter, aber fällt so runter, als wenn du so ein Flugzeugmodell in die Hand nehmen würdest und würdest du einfach fallen lassen, sozusagen.
Ja, genau.
Und ob wir dazu was sagen können. Und können wir was dazu sagen?
Eigentlich ist das alles Spekulation.
Genau.
Und wenn man so ein bisschen in diese ATR-Geschichte reinfuchst, dann hatten die immer sehr viel Probleme mit Vereisung. Und man kann da nur vermuten, also viel sagen, ich würde da wirklich auf das Preliminary vom NTSB warten. Also das kann sein, dass es in dem Fall auch mit Vereisung zu tun hatte. Und wenn man sich ältere Berichte von der American Eagle Flight oder auch TransAsia durchliest, dann ist da schon, das ist wie so ein kleiner Pattern und es wurden dann auch die Piloten sollten anders, es wurden andere Procedures entwickelt für die Piloten, um frühzeitig unter Icing Condition schon mal den Autopiloten auszuschalten, dass du es merkst, wenn es da Probleme gibt, dass du also dann sofort aus einer Icing Zone auch raus kannst und das Anti-Icing-System oder De-Icing-System wurde verbessert bei dem Flieger, also bei der ganzen Flotte von dem Modell. Aber was da jetzt genau passiert ist, kannst du nicht sagen. Es gab wohl auch keine, ich gucke dann ja immer zu Aviation Herald und es gab keinen Funkspruch mehr von denen an die Bodenkontrolle. da muss man wirklich abwarten, bis die Flugscheibe ausgewertet sind.
Also mein erster Gedanke war, ich habe das Bild gesehen und ich habe auf den ersten verpixelten Videoaufnahmen habe ich gedacht, sind da strukturelle Geschäden dran? Also hinten am Elevator, dass der Teile fehlten oder nur die Hälfte davon dran war, weil das würde so ein Flachtunnel sofort erklären, wenn da hinten ein Strukturschaden war und er hatte keinen Elevator mehr, dass er dann in so einem Flachtunnel gerät. Das war nicht, da war alles dran an dem Flugzeug. Dann kam Icing auch bei mir im Verdacht, weil die sind in Icing-Bedingungen geflogen. Und dann kam zuerst das Thema Tailplane-Icing, also hinten, hinten der Elevator, wenn der zu eist.
Der Stabilizer,
dann gibt es nämlich auch sehr spezielle Verfahren, die ganz konträr sind zu dem, was man sonst so machen muss, um den Flieger aus einem Stall irgendwie rauszukriegen. Aber alle diese Icing-Fälle, diese drei bekannten, die es da mit der ATR zusammenhängt, da ging es immer nur um Querrudervereisung. Also, dass die Haupttragflächen vereist sind und dass du dann eine umgekehrte Ruderwirkung hast an den Querrudern. Also du willst eine Linkskurve machen und der Flieger macht eine Rechtskurve, weil einfach die Flächenspitze stallt und sowas.
Weil die andere Fläche stallt.
Ja, genau, richtig. Ja. Und diese Unfälle, die da passiert sind, die sind alle nicht in einem Trudel, sondern in so, in so Rollen und in ganz unkontrollierten auch vorwärts, also schon mit Speed nach vorne, aber inverted und all sowas rausgekommen und nicht in so ein Flachtrudel. Deswegen, wir können da nichts zu sagen. Ein Kollege hat gefragt, hat gesagt, diese Turboprops, die fliegen ja auch immer fliegen nicht so hoch und im Wetter, was stark eher dem Vereisungssystem ausgesetzt sind und die haben dann teilweise nur diese De-Icing Boots da dran und so und dass es das schlechtere Enteisungssystem ist. kann man grundsätzlich sagen, weil sie haben nicht Triebwerke, die so unendlich viel Hitze liefern, dass man ganze Tragflächen Vorderkanten beheizen kann. Sie lösen das anders. Die Propeller sind alle durch elektrisch beheizt, dass sich da gar nicht erst Eis dran bildet und so. Aber grundsätzlich, diese ATR, die hat unglaublich viele Flugstunden abgewickelt und ob das so ein Extremwetter war, Air France 447, wo irgendwas über die Spezifizierung hinausgeht von Eis, für die Geräte. Ja. Also alles eine Spekulation. Also der erste Verdacht ist Eis. Es war irgendwie ein Passagier mehr an Bord, von dem sie nicht wissen, wer das ist. Irgendwie haben sie hinterher gesagt, weil der hatte Schwierigkeiten beim Boarding, ging das Ticket nicht oder irgendwie sowas. Und also einen Tag später haben sie gesagt, wir haben übrigens noch einen Menschen an Bord gehabt. haben sie die Anzahl nach oben korrigiert. Also das, ob der jetzt was damit zu tun hat, dass es vielleicht irgendwie ein böser Bube war oder sowas, kann ich mir auch nicht vorstellen.
Also wie gesagt, da muss man wirklich abwarten, bis da und immer mal wieder bei Aviation Herald reinschauen. Wie gesagt, nicht runterscrollen bis zu den Kommentaren, da ärgert man sich nur. Aber wenn man da reingeschaut hat und das nächste Mal reinschaut, dann sieht man gelb unterlegt, was es Neues gibt und das ist da sehr gut gemacht. Also da würde ich reinschauen, um zu sehen, was da genau passiert ist. Natürlich haben Turboprops mehr mit Wetter zu tun als normale Jets. Ein normaler Jet hat Wettererscheinungen und dann geht's auf eine Höhe, da ist fast kein Wetter mehr da. Ab und zu, ich habe das ja auch schon fotografiert, ab und zu steht da dann doch noch mal irgendwo so eine Zelle rum, die auch von innen schön beleuchtet ist, weil das eine Gewitterzelle ist. Das siehst du auch auf dem Wetterradar und du kannst es locker umfliegen, aber mit den Dingern fliegst du ja die ganze Zeit im Wetter.
Im Wetter, sozusagen, Nee, also Leute, da können wir noch nichts zu sagen, also das klappt leider nicht. Aber ich habe was anderes. Wir haben die ganze Zeit über Unfälle geredet. Und zwar reden wir doch mal wieder über einen gut ausgegangenen Fall. Nicht, dass die 747, die Penner, die ist ja auch gut ausgegangen. Aber mir wurde ein Videotipp gegeben. Ein Videotipp von dem DHL-Flug, weiß ich gar nicht, welche Nummer ist, aber der
das war 2003, glaube ich,
irgendwann. Ne? Ja, noch, also der während der von Bagdad aus gestartet ist und der ist 19, also ist, ich, Entschuldigung, ich habe das jetzt nicht, klick doch jetzt mal auf den Link, weil der war in den, der müsste in den 90ern gewesen sein. Und zwar ist der durch einen Raketenbeschuss getroffen worden. Und ist, das war, hier steht es drin, doch, du hast recht, 22. November 2003 von Bagdad, ja. Das war ein Airbus A300 und zwar ein B3 oder B4 oder wie sie hießen.
B4. Ist
noch einer B4, also noch mit Dreimann-Cockpit, so einer der allerersten. Und wir haben garantiert den Fall auch schon im Podcast besprochen und der wurde von irgendwelchen Rebellen oder irgendwelchen bösen Jungs mit einer Rakete beschossen, die hat auch das Flugzeug getroffen, aber nicht direkt am Triebwerk, sondern ein bisschen
außerhalb
und hat dort die Tragfläche beschädigt, hat den Tank aufgerissen und
da sitzt auch das Aileron, ne? Also das Querruder, ne?
Querruder und hat dort sämtliche Hydraulik an dem Flieger zerstört und hat den Tank im Feuer gesetzt und der Flieger ist zurückgekehrt und hat den Flieger nur mit verschiedenen Leistungen auf den Triebwerken links und rechts kontrolliert und hatte natürlich auch einen asymmetrischen Auftrieb, weil die eine Tragfläche war so ein bisschen halb zerstört. Das heißt, er ging von sich aus immer in eine Kurve rüber. Also die mussten mit unebenen Auftrieb auf den Tragflächen links und rechts mit dem Feuer, mit auslaufendem Sprit und mit allen möglichen Sachen bekämpfen und haben den Flieger am Ende echt wieder zurück zum Flughafen und gekriegt. Das ist ein ganz bekannter Fall.
Und das noch nach zwei Missed Approach, ne?
Ja,
also
genau.
Der dritte Landeversuch hat dann geklappt und das ohne Flaps. Du bist dann ja auch, das ist ja eine Highspeed-Landung mit allem. Ich möchte mir das gar nicht vorstellen. Aber das ist wirklich eine absolute Meisterleistung, was die da vollbracht haben.
Genau. Ne? Und das Besondere an diesem Video ist, das wie gesagt war in der Telegram-Gruppe, dass jetzt Videomaterial von den Militärhubschraubern, die mit rumfliegen mit ihren Kameras, die das in der Luft aufgenommen haben und die ATC-Gespräche sind dazwischen und wie sie, come on buddy, let's do it.
Ja, ne? Genau.
Wie sie eben so über Funk zureden und so, wie sie
anfeuern
mitfiebern und also nicht über Funk anfeuern, aber man hört die internen Gespräche.
Ja,
ne? Also ist schon ziemlich geil. Also guckt euch das Ding mal an, man fiebert richtig mit. Und den ruhigen Funk, der da passiert, und ist schon sehr beeindruckend. Es gibt davon eine Präsentation auch von Airbus, die linke ich mal jetzt hier rein, ich suche die nochmal zu finden und da wird dann nochmal genau erklärt, mit was für Problemen sie zu kämpfen hatten und auch die Diagramme mit Auftriebsverteilung und irgendwie so. Der ist jetzt in eurem Sendeplan, klickt darauf, schaut euch das mal an. Ja. So, dann bekamen wir andere Info, also eine anderen Sache, und zwar das ging auch so ein bisschen durch die Medien, es ging bei Flight Radar vorbei, und es ging um einen Ferryflug nach Hawaii mit einer Cessna 172. Ich weiß nicht, wann das passiert ist, ich glaube, das war vor zwei Wochen. Hat den Flight Radar 24 in Flug getrackt sozusagen. Der ist früh morgens gestartet von Kalifornien aus und ist dann 18 Stunden lang nach Honolulu geflogen sozusagen. Und da ging es natürlich auch so ein bisschen rum, geht das so und so, wie macht man das? Und da wollte ich einen Kanal dazu verlinken, ein Video, der Broncolino Channel heißt er. Das ist so ein Typ, der erzählt auch immer sofort, was genau da passiert ist. Es gibt seinen Senf dazu, deswegen immer ein bisschen vorsichtig sein, was er so sagt, wenn es so ganz frisch ist. Aber er versucht das ein bisschen einigermaßen zu begründen und der erklärt so ein bisschen, wie so ein Ferryflug abläuft. Der erklärt da, wie dieser Tank hinten eingebaut ist. Der erklärt, dass es irgendwie mit den normalen Handbüchern du da nicht weit kommst, sozusagen, was den Spritverbrauch angeht, weil das passiert auch unter so einem Waiver, also in so einer Ausnahmegenehmigung. Die haben dann einen besonderen Permit, dass sie diesen einen Flug ausführen dürfen und wie sie die Tanks einbauen, wo diese Zusatztanks eingebaut wird, die machen ja nicht extra Löcher ein in den Rumpf oder füllen irgendwie von oben im Flug Sprit nach und sowas, sondern die bauen so Bladder-Tanks, ne, so ganz leichte
Gummiblasen.
Gummiblasen, so Tanks hinten auf die Rücksitze ein und sowas, wo sie dann ihre extra 200 Gallonen oder irgendwas da irgendwie reinfüllen oder weniger, natürlich für so eine Cessna. Und wie sie denn anschließen, durch Fenster durch, dann raus an diese Drains sich anschließen, sozusagen.
Mhm.
Also wo man normalerweise Sprit immer vor dem Flug ablässt, da um auf Wasserproben zu machen, wird dann da geguckt, hey, da werden sie dann angeschlossen. Sieht man auch diesen Broncolino-Channel ganz gut. So, und dann hat er ein bisschen, hat er einfach in diesem Broncolino-Channel auch gesagt, hey, wie sieht es denn eigentlich aus, dass sie in einer Over-Grass-Rate-Situation sind. Also, der ist so beladen mit seinem Sprit, alles drum und dran, dass sie über dem Max-Landing, also über dem Max-Startgewicht sind. Und dafür haben sie auch, hat derjenige auch eine Genehmigung. Und zwar, ich habe dann nachgelesen, es gibt manche Systeme, dass du denn dein Maximalgewicht um 15% erhöhen darfst für so einen Flug.
Ja.
Ne? Oder sogar noch mehr. Da gibt es also Einzelgenehmigungen. Es wird hier mal erzählt, es gibt einen Flieger, der allerdings ein altes Ding, 1953 in der Cessna 180, die ist sogar jetzt im Museum ausgestellt, der flog damit, sie flog damit
900
die Welt.
Pounds over
Grass. Ja, genau.
Ja.
Die war also 900 Pfund, was ist denn das? Ja, also 400 Kilo overloaded. Dann gibt es eine andere, eine Piper Comanche mit ungefähr, fast 900 Kilo schwerer als geplant oder irgendwie sowas, dass sie mit solchen Maximalgewichten, da muss man immer, die müssen dann genau wissen, was sie tun. Ich habe unten nochmal so einen kleinen Graph mit reingepostet, der kommt mal hier so rein. Da ist so ein bisschen Environmental Envelope, ne? Sozusagen, wie du welchen Flieger damit fliegen kannst. Und da sieht man so, okay, die sind zugelassen von minus 2 bis plus 4,5 G Belastung. Das heißt, wenn du den um 500 Kilo überladest, heißt es nicht, dass der Flieger gleich seine Tragflächen anlegt, wenn du den startest. Der wird das fliegen können. Mhm. Du kannst halt nicht mehr 4,5 ab, sondern nur noch, 1,5 G ab oder 2 G ab, sozusagen. Ja. Ne? Du musst halt vorsichtige Wetterplanung machen, das muss alles stimmen. Und die Performance geht dir aber maximal in die Knie, weil der Motor ist dann nicht so darauf ausgelegt, noch das zu tragen. Und deswegen sagt er auch in diesem Broncolino-Channel, das ist ganz sehr interessant, weshalb du mit so einem normalen Handbuch nicht weiterkommst, der muss wahrscheinlich die ersten 2 oder 3 Stunden fliegt er mit voll Power. Einfach nur, also er sagt da in diesem Channel,
um Höhe zu halten,
um auf 6000 Fuß zu kommen und diese 6000 Fuß auch dann auch zu halten, muss er die ganze Zeit mit maximaler Startleistung fliegen. Das heißt, der Motor ist neu, wahrscheinlich auch, weiß nicht, ob der getestet ist, aber du musst dem vertrauen, dass er diese Dauerlast halten kann. Ich glaube, die sind auch zugelassen dafür, für diese Leistung, für Dauerlast. Und der Spritverbrauch muss stimmen. Und da gibt es also spezielle Software, die dir ausrechnet, dass du das schaffst oder nicht schaffst. Ne? Auch die Performance und sowas. Also das fand ich ganz interessant. Ja,
ich find,
don't try that at home, sage ich dir nur. Ne?
Nee, don't try this at home, weil da steht dann auch noch, er hat das da so schön geschrieben, I am guessing Max and Jerry had long takeoff rolls and shallow climbs. Ja, duh. Schon klar, ne?
Ja. Das,
And I bet they winced at any sign of turbulence. Ja. Natürlich, ich meine, die Erdkrümmung hilft dir, dass du überhaupt in die Luft kommst, weißt du?
Ja.
Und bist froh, aber der Flug, der mit den 2000 Pounds over Gross Weight, das war nonstop, muss man sich auch vorstellen, nonstop von Casablanca nach Los Angeles.
Ja.
Ne? Also, warum das nonstop war, weiß ich nicht. Vielleicht wollten die einen Rekord aufstellen, aber zwischen Casablanca und Los Angeles, da ist der Atlantik, aber dann nach dem Atlantik gibt es wieder Plätze, wo man landen und nachtanken könnte.
Ja, ja.
Ne? Also, ne? Das mit dem San Francisco Hawaii von Kalifornien, ich weiß nicht, ob das San Francisco war, aber auf jeden Fall, das kann ich mir vorstellen. Aber da ist nichts dazwischen, ne?
Ja, ich glaube, die wollten nur einen Rekord aufstellen. Das kannst du mir sonst nicht erzählen. Und wahrscheinlich haben sie den letzten Teil, den über Land, wo es auch mehr Turbulenz gibt und sowas, glaube, da war man dann ein bisschen entspannter. Und wenn es ja nicht gereicht hätte, hätten sie jederzeit, wie du schon sagtest, irgendwo Coordinates gab es gut. Vielleicht sind die nach Los Angeles dann einfach nur noch einen Gleitflug rein. Bye-bye.
Reingesegelt. Ja, genau.
Genau. Genau, also das fand ich ganz, es ist halt auch kürzlich passiert, deswegen habe ich gedacht, kann ich das mal ein bisschen reintun. Jetzt mache ich mal so einen kleinen Flashback wieder zurück zum nach Oshkosh. Und ich habe jetzt hier zwei Bilder hier in unserem Sendeplan reingetan. Die kommen natürlich auch rein. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob das das Fahrwerk der ich glaube, das war das Fahrwerk der B-52, nämlich dieses komische,
ja, sieht so ein bisschen danach aus, ja.
Genau. Und, und da sind zwei Reifen. Der eine Reifen, den seht ihr jetzt, der ist in eurem Sendeplan hier, der ist brandneu, schöne dicke Riefen, hat an der Seite sogar noch die Nummer drauf. Also der ist wahrscheinlich einmal geflogen oder irgendwie sowas, ne? Sowas. Und dann seht ihr so einen zweiten Reifen, der kommt jetzt in den Sendeplan rein und der ist so ein bisschen.
Der ist gut eingefahren, ja.
Genau, da sieht man schon die Threads, wie es so schön heißt, ne, sowas, ne.
Ja.
Wann wechselt man denn einen Reifen? Ich weiß, was rum, dass es gewisse Kriterien gibt, wann du welche Rille nicht mehr sehen darfst und dann gibt es so Cuts und dann gibt es so Tabellen und sowas.
Genau.
Aber der sieht mir sehr abgefahren aus, oder?
Ja und nein.
Ah.
Weil, weil diese Threads, die du da siehst, das sind Leinen-Threads von der Verstärkungslage nach der Runderneuerung. Die darf man sehen, das ist nicht weiter schlimm. Solange du noch die Rille rechts und links sicht- oder fühlbar ist, darfst du so fliegen.
Das sind aber dann Entschuldigung, dass ich unterbreche. Das sind aber Airlines, das ist immer noch die Airline-Standards, von dem du redest, ne?
Ja, genau. Das ist Airline-Standard. Es geht noch weiter. Also du kannst einen Reifen noch wesentlich weiter runterfliegen.
Ich habe ja immer so eine kleine Tabelle mitgehabt, ne? Mit dem ich dann so Cuts und sowas dann.
Und da kannst du reingucken, wie tief die Cracks sein dürfen und Einschnitte und sowas. Das ist, steht da alles drin. Und das ist immer gemessen. Wenn du jetzt da irgendwo so einen Crack hättest, dann müsstest du den Crack messen und müsstest die Rille wieder abziehen, dann wüsstest du, wie weit der Crack unterhalb von der Rille noch weitergeht. Das ist, und auch diese normalen Abnutzungsspuren. Man sieht also gerade der untere Placken, der sieht sehr schön aus. Und da siehst du rechts und links aber noch die Reste von der Rille. Die ist noch nicht ganz weg. Und da gibt es, normalerweise ist das nicht schlimm, weil das ist eigentlich nur eine Verstärkungslage von der Runderneuerung. Solange du den eigentlichen, was jetzt unterhalb dieser Gummischicht passiert, da kommt eine Stahlkarkasse dann irgendwann.
Ja.
Und wenn du die siehst, dann hast du wirklich Ei im Gesicht, weil du musst den Reifen nicht nur wechseln. Im schlimmsten Fall müsstest du den Reifen dann auch noch wegwerfen, weil du ihn nicht mehr runderneuern kannst.
Okay, alles klar.
Es gibt Airlines, die fliegen die Reifen bis dahin. Vielleicht auch, weil so ein Reifen kann, ich sage mal, x-mal runderneuert werden und dann muss er entsorgt werden. Das kann natürlich sein, dass das in dem Fall, nicht in diesem Fall jetzt, aber bei dem anderen Fall, dass du noch bis unter das Stahl fliegst, fast bis die Luft rausguckt.
Ja.
Das kann natürlich sein, dass das der Fall war. In diesem Fall ist es wirklich so, du siehst die Rillen noch diese Leinenlage ist eine Verstärkungslage, also das ist nicht wirklich, das ist nicht wirklich so schlimm jetzt. Es sieht nicht schön aus, ja, aber das ist alles noch im wirtschaftlichen Limit, sagen wir mal so. Es gibt ein wirtschaftliches Limit.
Ja.
Da fliegst du ihn runter, bis die Runderneuerungslage nicht mehr zu sehen ist. Dazu gehören diese Rillen, weil diese Rillen kann man schon erkennen, das kann nicht für Aquaplaning sein.
Das sind
reine Indikatoren für die Abnutzung des Reifens.
Okay.
Ne? Ja. Diese Rillen haben mit Aquaplaning oder sowas überhaupt nichts zu tun.
Gibt es ja auch gar nicht beim Flugzeug.
Ja, geht. Ja, es gibt schon, wenn du auf einer nassen Bahn landest, aber dann nützt dir eine Längsrille.
Genau, das sind andere Effekte, aber jetzt, wenn du jetzt beim Start und sowas, der Flieger hat zu großen, wie beim Motorrad, da gibt es ja eigentlich, glaube ich, auch kaum Aquaplaning in dem Sinne. Die schwimmen
wenig,
auch.
Ja, ne, das
genau.
Stimmt.
Ja, ne? Ja.
Nur es würde halt auch nichts bringen, weil du hast ja kein, du brauchst für Aquaplaning brauchst du Querrillen, keine Längsrillen.
Ja, genau.
Diese Rillen sind alle nur, um zu sehen, wie weit ist der Reifen abgelaufen und warum gehen die Rillen so weit nach außen? Ja, weil es bei diesen Reifen auch mal vorkommt, dass die nicht wirklich, im Lot rund erneuert worden sind, sondern so ein bisschen schief, und dann hast du den Effekt, dass das, man nennt das einen Schulterläufer, dass der auf der einen Seite ist die Rille schon weg, auf der anderen Seite ist noch alles da.
Also
das ist wie, als wäre die Spur, ja, ist die Spur natürlich nicht verstellt, aber als wäre die Spur verstellt, so sieht das dann aus. Das ist durch die Machart und die Runderneuerung des Reifens. Und wie gesagt, es gibt ein technisches Limit, das ist, wenn du jetzt also die Stahlkarkasse erreichst, dann ist Feierabend. Und es gibt ein wirtschaftliches Limit, das machst du immer nur so weit, dass du ihn nochmal wieder runderneuern kannst. Ne? Dass du also die eigentliche Substanz des Reifens, Stahl und Gummi, ganz innen drin, dass du das nicht beschädigst.
Ne? Ich glaube, die Militärs haben sie selber noch andere Limits, aber das ist wahrscheinlich so mehr so Unterschied zwischen normal und ich bin im scharfen Einsatz, ne, sozusagen.
So, ne? Genau.
Ja. Ja. Und ich weiß, dass wir haben irgendwo, ich muss das mal raussuchen, da gab irgendwo, hatten wir auch mal so ein Rundschreiben bekommen oder irgendwas, wo drin ist, wo die ganzen Cuts herkommen. Da gibt es ja so Chevron-Cuts, wie so V-förmige Dinger.
Genau.
Und durch welche Ursachen die, durch was die auftreten, ne? Und da suche ich mal das Rundschreiben raus. Und ich weiß einmal, da war, gab's Streik bei, ich weiß jetzt nicht, Verdi oder sonst was, auf jeden Fall war, die Technik war im Streik und da gab's halt Probleme mit Reifenerneuerung und sowas, und da haben sie nochmal darauf hingewiesen, okay, wenn ihr einen Reifen findet, der so und so abgenutzt ist, guckt doch mal genau hin, weil es gibt andere Limits, und das war da von der Passage. Ich sag mal, jetzt guck mal und so, naja, wie das immer so ist, ne? So die eine Partei gegen die anderen ausspielen, irgendwie sowas. Das war, das fand ich ganz witzig, einmal zum Besprechen sozusagen, dass wir mal da gucken. Und und dann habe ich dieses Video gesehen. Wir gehen mal weiter im Thema. Oder fällt dir doch was noch ein zu Reifen? Ne?
Nee, also nur, dass es halt, es gibt beim Reifen, man ahnt das eigentlich nicht so, aber dadurch, dass das Flugzeug mit einer sehr hohen Speed landet und der Reifen steht ja bei der Landung und wird dann sehr schnell beschleunigt. Du hast also diese Chevron-Cuts kommen durch die Landung sehr häufig zustande, dass das Material einfach reicht in so V-Form. Dann gibt es auch, wenn du auf einer nassen Bahn landest, gibt es durch das hohe Gewicht und den Druck, der jetzt vom Reifen auf den Asphalt, da gibt es, da wird das Wasser, was noch zwischen Reifen und das wird so heiß, das gibt Verbrühungen. Ne?
Ich glaube, das hatten wir auch schon. Und wir hatten mal dieses Rubber-Reversion und sowas. Das hatten wir mal im Podcast erklärt.
Oder der schlimmste Fall ist dann natürlich, das ist eine Protector-Ablösung, dass ich also Stücke oder komplett diese Runderneuerungslage, das sieht aus wie ein Gummireif.
Ja.
Ne? Der löst sich komplett ab. Und dann kannst du nur hoffen, dass es nicht dein Haus trifft, weil das ist das ist schwer, das Ding.
Ne? Ja, genau. Ne? Ja, genau.
Nee, aber das Video, was jetzt kommt, ich muss so lachen hier. Also.
Kann man das denn so machen? Also ihr seht ein folgendes Video, man sieht irgendwie ein Triebwerk und da ist eine Beule irgendwie in der Cowling, im Einlass irgendwie drin. Ne, das ist ein Instagram-Ding.
Genau. Und diese Beule, das muss man wissen, diese Beule ist out of limit. Ne? Weil da ist nichts erlaubt. Ne?
Okay.
Und da ist nur, das nennt sich dann Flush Repair erlaubt. Das heißt, man müsste jetzt da eigentlich, wenn man es normal macht, müsste man ein Stückchen rausschneiden. Und dann ein Blech, das genauso geformt ist wie die Lippe, müsste dann dort eingesetzt werden und von hinten dann vernietet, dass das eine ganz plane Fläche gibt.
Ja.
Was die Herren da machen, am Ende des Videos ist nicht zu erkennen, ob sie die Beule komplett rausgedengelt haben oder was. Aber das macht man beim Auto natürlich sehr gern, dass du durchs Tapping versuchst, du so eine Beule, dass die wieder rauspoppt.
Ja. Ne? Ja.
Ob das bei dem der Vorderkante von der Lippe, das ist so Aluminium, Kupfer, Mangan, das ist also die typische Legierung, die der Flieger auch sonst auf der Außenhaut hat. Ob das da funktioniert, ich muss dir sagen, ich wäre noch nie auf die Idee gekommen, sowas zu machen. Ne? Also das ist, ne?
Ja, das, du bist nur kreativ genug, also, ne?
Ja, Kreativität, 100 Punkte, wirklich.
Und hey, und wie hast du gesagt im Boeing Manual, wenn du eine andere Methode hast, die genauso gut funktioniert? Ja, ja, ne? Okay, aber ich glaube, das war so, war das nicht gemeint.
Das ist aber schon hart an der Grenze jetzt. Ja. Ne? Also, ne? Ne?
Also wie gesagt, schaut euch das Video mal an. Ihr seht da einer, wie einer darauf rumdengelt und versucht da da die Beule durch Gegenbeulen oder durch Rauskloppen wieder rausploppen zu lassen, irgendwas in der Art. Also
unglaublich.
Unglaublich, ja. Sehr schön. Also ich bin mal gespannt, ob es funktioniert hat, irgendwie sowas. Wir haben Fragen. Wir haben tatsächlich noch, wir sind immer noch nicht fertig. Ihr müsst noch weiter durchhalten mit unserem Podcast. Wir haben Fragen. Und zwar eine von Manuel. Der hat geschrieben, vielleicht blöde Frage an Harry. Er hat geschrieben, Triebwerke innenleben, drehende Röhren ineinander, die die Luftflussrichtung Räder mit Schaufeln verbinden, sich drehen und zu komprimieren und so weiter. Ich glaube, er wollte ein bisschen flapsig da reden. Es redet, wie so ein Triebwerk so aufgebaut ist und so weiter. Wie kommen die Nebenantriebe, Generator, Hydraulikpumpe und so weiter daran? Zahnradriemen, Kette, kenne Automotor, sagt er dann. Und wie kommen die Aggregate mit den Drehzahlunterschieden klar? Das war seine Frage. Also wie sind die Accessories, wie sind die an die Jet-Triebwerke, an die Welle angeschlossen, an das Haupttriebwerk?
Genau, also erstmal sind ja die Hydraulikpumpen, Generatoren, Fuel Pump und what have you, das hängt alles an einer sogenannten Accessory Gearbox. Und die Accessory Gearbox wird, ich habe da mal so ein kleines Bildchen reingemacht, entweder direkt mit einer Welle über Zahnräder von der N2 oder N3, also was auch immer die am außen liegendste Welle ist. Da sind Zahnräder und die treibt das Ding dann an. Man sprach früher auch gerne von einem von der Königswelle oder Tower Shaft und da war auch kein Transfergetriebe mehr dazwischen. In diesem Fall ist es so, moderne Triebwerke haben also an irgendeiner Stelle dieses Inlet Gearbox Assembly, das ist tief im Engine drin, in der Nähe von einem Lager. Dort ist ein Zahnkranz. Der nimmt diese Welle, diesen Radial Drive Shaft mit und über eine Transfer Gearbox wird dann die eigentliche Accessory Gearbox angetrieben. So, also der Antrieb funktioniert immer über Zahnräder und Wellen. Das ist mit Riemen oder sowas gibt's in meiner Welt nicht. So, und
würde ja auch nicht hart. Ich setze eine Kette muss nachgespannt werden oder irgendwas. Ich habe das gerade bei meinem Auto, da musste auch die ganze
und
Kette.
Das ist alles unzugänglich. Du müsstest ja praktisch jedes Mal die Gearbox ausbauen oder sowas. Also das ist der beste Weg, da so eine Gearbox anzutreiben. Denn andersrum, du musst ja auch, der Starter hängt ja auch an der Gearbox. Und beim Engine Start wird über diese Gearbox und diese Wellen wird ja das Engine dann durchgedreht. Das ist dann geht die Kraft ja in die andere Richtung. Also
gibt es also wirklich immer nur eine, ich sag mal, Königswelle da rein oder gibt es mehrere für den Starter und dann noch welche für den Accessories oder irgendwas? Oder ist es tatsächlich nur eine?
Ist eine Welle und der Starter, die Hydraulikpumpen und sowas, das hängt alles an dieser Accessory Gearbox. Und es gibt dann eine Verbindung über diesen Horizontal und Radial Shaft oder über einen Tower Shaft oder wie auch immer man das nennen will, gibt's diese Verbindung dann zur N2 oder N3, also je nachdem zu dem am außen liegendsten Welle vom Engine selber. Ne?
Weißt du denn, an welcher Welle das befestigt ist? Ist es, wenn du jetzt so ein Zweikreistriebwerk hast, ist es immer an der Schnelldreh...
Also N1, N2 meinst du, oder
was? Ja, N1, N2, genau. An welcher Welle das dran ist, müsst wahrscheinlich an der N1, immer, ne? Oder?
Nee, N2.
Immer N2.
Immer N2, weil die N2 ist ja... die N1 ist ja die innenliegende Welle, die aber ganz vorne den Fan und den Niederdruckkompressor und hinten die Low-Pressure-Turbine antreibt. Die N2 ist ein Stückchen kürzer, liegt um, die Welle ist um die N1 drumrum und treibt den Hochdruckkompressor und du willst ja, wenn du einen Starter betreibst, du willst ja immer direkt auf den Hochdruckkompressor gehen. Der Rest dreht dann irgendwann durch die Luftströmung mit. Na, also es ist immer die N2 oder bei Dreiwellentriebwerken die N3.
Ja, viel wird dann irgendwann, als ich das ausgesprochen habe, viel bisschen auch an. Ja, wie willst du die Kiste anlassen? Das geht ja nur über die N2 oder 3. Ne?
Genau.
Ja.
Na, und die Roller sind halt mit N3, aber die normalen Triebwerke, auch beim Jumbo, der GE und so, die haben N2. Und die treiben die N2 dann dort auch entsprechend an. So, jetzt sitzen an dieser Gearbox, da sitzen jetzt also eine Fuel Pump, ein IDG, das ist ein Integrated Drive Generator, der heißt bei den modernen Triebwerken dann auch schon Variable Frequency Generator, also VFG oder VSFG, Variable Starter Generator, ne, also Variable Frequency Starter Generator, weil der auch als Starter genutzt wird bei 787. So, und da muss man wieder ein bisschen unterscheiden. Also die Hydraulikpumpen sind so konzipiert, das sind Kolbenpumpen übrigens. Mhm. Das sind also, die haben, man muss sich das vorstellen, da sind ganz viele kleinere Kolben in einem Kreis angeordnet und die werden jetzt dadurch schräg stehende Taumelscheibe werden diese Kolben immer wieder bewegt. Ne?
Die fallen die Demand nicht, ne? Das war doch das. Du kannst,
ganz genau.
Liefern immer den Druck bei unterschiedlicher, immer den gleichen, warte, lass mich ganz kurz.
Immer der gleiche Druck,
unterschiedlicher Menge.
Förderleistung.
Ja, genau, richtig. Ja,
ja genau. Und dementsprechend wird dieses Yoke, wo diese Taumelscheibe dranhängt, wird das mehr oder weniger ausgelenkt. Wenn du Nullförderung hast, steht das Ding ganz genau gerade und die Kolben werden praktisch nicht bewegt. Die werden nicht hin und her bewegt. So, das heißt also, die ist von sich aus so gebaut, dass sie bei niedrigen und hohen Drehzahlen immer den gleichen Druck bringt. Und je höher die Drehzahl geht, desto weiter wird die Förderung, weil du willst auch nur eine gewisse Anzahl Förderung haben. Das ergibt sich dann allerdings auch durch den Druck. Denn in dem Moment, wo du jetzt einen großen Verbraucher einschaltest, Landing Gear oder sowas, dann brauchst du wieder jede Menge, dann bricht dir der Druck ja ein bisschen zusammen und sie regelt sofort nach. Das ist, ne? Und die hängt eben auch, also die Engine Driven Pump, es gibt ja noch andere, die hängt an der Gearbox mit dran. Der macht diese Drehzahlunterschiede rein, das macht der gar nichts. Beim IDG ist es ein bisschen anders. Es gibt Flugzeuge, die von vornherein am IDG schon 115 Volt 400 Hertz bringen. Das wird auch mehr oder weniger intern geregelt durch eine Erregerspannung und so weiter. Bringen diese Generatoren dann auch schon in niedrigen Laufleistungen. Man muss den Motor ja erstmal starten und wenn er dann bei idle ist, ja.
Was heißt IDG? Nur mal für unsere Hörer.
IDG, Integrated Drive Generator.
Okay, gut.
Integrated deshalb, weil vorher gab es bei den ganz alten Modellen gab es ein CSD, das ist der sogenannte Constant Speed Drive, das wurde ölhydraulisch geregelt, dass der immer die gleiche Drehzahl hatte für den Generator. Also da saß an der Gearbox erstmal der CSD und an den CSD war der Generator angeflanscht. Der CSD hat dafür gesorgt, dass der Generator immer die gleiche Drehzahl bekommt.
War bei der 37 so zum Beispiel.
Genau, weil bei den alten, da war das so, dass die sollten ja immer 115 Volt 400 Hertz. Das ist die Betriebsspannung in jedem Flugzeug, das ich kenne. So, und dann hat man gesagt, wir können diese Generator- und Regeleinheit, das können wir eigentlich in ein Gehäuse packen und nennen das Ganze IDG. Das heißt also, das ist ein CSD mit einem Generator, also Constant Speed Drive und einem Generator in einem Gehäuse. Das ist der gängige IDG, wie er in vielen, vielen Flugzeugen verbaut ist. Und der bringt dann, weil er seine eigene Drehzahl regeln kann, egal wie schnell diese ganze Gearbox da jetzt betrieben wird, der bringt in dem Fall auch immer 115 Volt, 400 Hertz. So, und jetzt kommen die neuen Flugzeuge. Und da hat man gesagt, wir schrauben da mal einen Generator dran und mit was der dreht und wie viel der bringt, ist uns wurscht. Ist uns völlig egal. Wenn der ab idle ungefähr bringen die 230 Volt AC und die Frequenz, weil deshalb heißt er ja auch Variable Frequency, ist egal.
Ja,
das
ja.
kann von 200 bis 800 Hertz hochgehen, das ist dem völlig egal.
380.
Jetzt kommt's.
Ja.
380, 350, 787, die haben alle dieses gleiche Prinzip. Mhm. Da hat man diese neueren Generatoren verbaut, die dann ihre Leistung in den Flieger schicken und dort als allererstes geht das Ding in eine sogenannte Autotransformer-Unit und nun wird elektrisch, auf elektrischem Wege, nicht mehr mechanisch durch die Drehzahlanpassung, sondern elektrisch wird jetzt aus dem 230 oder was auch immer man da hat, wird jetzt die 115, 400 Hertz für das AC-Netzwerk gemacht. Und dann gibt es ja noch eine 28 Volt AC und 24 Volt DC. Das wird dann danach durch andere Rectifier gemacht. Aber diese ATUs, diese Autotransformer Units, die hat man im 380 verbaut, im 350. Bei der 787 heißen sie ein bisschen anders, aber das ist immer dasselbe Prinzip. Man hat dadurch, weil der IDG an sich weil sich da Fehler einschleichen konnten, nicht richtig, der Ölstand war nicht richtig, dadurch hast du dann wieder Probleme gehabt, dass der sich verabschiedet hat, weil er die Frequenz oder die Voltzahl nicht halten konnte und so weiter und so fort. Das ist alles weg. Hm. Also die Lebensdauer hat sich durch diese modernen Generatoren verlängert. Also das ist der Grund.
Ja, und, klar. Das und auch ist so, ich sag mal so, diese Constant Speed Drive, ich so weiß, da musste Ölstand aufgefüllt werden, Dinger mussten gehen, dann gingen sie auch mal kaputt und dann konnten sie auch Fehler haben, dann musstest du sie trennen und dann hast du keinen Generator mehr gehabt und sowas.
Richtig.
Das war halt eine Mechanik.
Genau,
ne,
Und genau das Gleiche war auch beim IDG. Das war ja der IDG, wenn der Ölstand nicht gestimmt hat, dann ist er zu heiß geworden, bei zu wenig, genauso wie bei zu viel Öl drin und. Also da gab es auch jede Menge, gab es immer wieder war wartungsintensiv, sagen wir mal so. Das Ding war wartungsintensiv. Bei den neuen ist es so, da musst du auch die Ölstände kontrollieren, da muss man wieder aufpassen, welchen Flieger man da hat, weil das ist umständlicher als bei den alten Fliegern, aber du musst es halt nicht so oft machen.
Ja, okay.
Und der überwacht sich ja auch zum großen Teil selber und sagt ja auch schon, wenn irgendwo irgendwas nicht stimmt. Mhm. Der hat natürlich auch Öl innen drin zur Schmierung und Kühlung, aber nicht mehr zur Regelung von Drehzahlen, ne? So, das heißt also, der IDG, wenn wir jetzt von der Gearbox weitergehen, du hattest also die Hydraulikpumpe, der macht das nichts, die kommt mit verschiedenen Drehzahlen klar, der IDG kommt mit verschiedenen Drehzahlen klar und ansonsten hast du noch einen kleinen, man nennt das so einen kleinen Generator da angeschlossen, der ist für das ganze Fahrdecksystem. Ne, weil das ist ja eigenversorgt, also für digitalized engine control, ne? Full authoritative digitalized engine control.
Ja, genau.
Der hat seine eigene Stromversorgung, das Ding hängt da noch dran. Der Starter wird während des Fluges ja auch nicht gebraucht, also normalerweise nicht. Und
doch habe ich eine Frage ganz kurz.
Also,
und zwar, wenn du den Starter betätigst, das weiß ich jetzt wirklich nicht, wenn du den Starter betätigst, geht denn dir kraftlos, werden die anderen Geräte weggenommen oder musst du auch gleichzeitig den Generator und alles mit hochdrehen?
Der dreht alles. Okay. Der Starter ist das ist ja alles, die Geräte untereinander sind ja alle durch Zahnräder verbunden.
Mhm.
Und wenn du jetzt den Starter betätigst, entweder pneumatisch oder elektrisch, du drehst immer die gesamte Gearbox durch.
Ja, okay, gut. Ja. Ist von dem Stromnetz her Frage noch. Gibt es nicht Teile, also vielleicht habe ich das falsch in Erinnerung, ich weiß, der 380 hat das ja als erstes eingeführt, diese Variable Frequency Network sozusagen.
Mhm.
Gibt es nicht manche Systeme, da ist es auch völlig wurscht? Also gibt es nicht irgendein Stromsystem oder vielleicht auch beim 350 oder irgendwas, vielleicht den du besser kennst, wo Komponenten mit dieser variablen Frequenz betrieben wird, was völlig wurscht ist?
Genau.
Also nicht, dass das vorher gleichgerichtet wird, sondern irgendwelche Verbraucher, die alles schlucken, denen das egal ist.
Das ist sehr ausgeprägt bei der 787, weil die haben diese CSMGs, das sind diese Riesentrümmer von elektrischen Teilen, die flüssigkeitsgekühlt sind, die zum Beispiel die Klimaanlage, wo wir schon drüber gesprochen haben, betreiben, die auch Strom zum Starter Generator durchgeben, wenn der Flieger am Boden steht und du hast die APU, dann sind die stromversorgt und du willst jetzt ein Engine anlassen, dann dass diese, ich sag mal, das ist mehr so in der Grobschmiede-Ecke, die High-Voltage-Ecke, das sitzt bei der 87 alles im Aft E&E. Hinter Fahrwerkschacht ist nochmal so ein E&E-Compartment, da sitzt auch die Batterie. Und da die brauchen, denen ist das wurscht. Die arbeiten mit diesen 230, 235 okay. AC, okay. Frequenz ist wurscht. Also Hauptsache Saft. Ne?
Und noch eine Frage, letzte zum Stromnetz. Hat die 787 auch schon Aluminiumleitung oder hat die Kupfer? Weißt du das?
Die hat auch zum Teil schon Aluminiumleitung.
Aluminium, ja. Okay. Ne? Einfach Gewicht sparen, ne? Ja, genau.
Gewicht sparen und ja, ne, muss man dann sehr auf Biegeradien achten und
ja,
sowas,
genau.
Ne,
das, okay. Ja, ja. Cool. Ja. Ich glaube, Manuel, wir haben die Frage sehr detailliert beantwortet, ne? Wir kommen zu den letzten beiden Fragen, die wir hier haben. Wir haben eine Frage von Kjeld. Der hat gefragt, und zwar folgendes: In diesem Podcast, er wollte noch einen Link reinführen, deshalb habe ich das jetzt geändert. In einem Podcast, und zwar war das bei Flugforensik, erzählen die das davon, dass in der 767 die REM-Air-Turbine, die Standby-Speed-Anzeige, Höhe- und Fluglageanzeige möglich macht. Stimmt das so? Ich dachte, zumindest Speed und Höhe sind Stauinstrumente. Das hat er so gefragt. Und
das ist eine gute Frage. Die 767 kenne ich nun gar nicht.
Ja, ne? Also ich glaube, er hat da diesen Podcast, ich habe mir das so ein bisschen reingehört, er hat mir auch den Link da geschickt mit Zeitmarke und ich glaube, er hat da so nicht, du hast das, Kerl, du hast die Rad, die bringt Strom für das Flugzeug und für die Instrumente und dadurch ist ja die Fluglagenanzeige erstmal ermöglicht, weil dieses Instrument funktioniert elektrisch, also da ist dann ein System, das Trägernavigationssystem oder das IRS wird mit dem Strom von der Ratte betrieben, also auch erstmal mit der Batterie und dann sorgt dann die REM-Air-Turbine sorgt eine Stromversorgung, dass es nicht nur auf die Batterie raufgeht. So, und die Speed- und die Höheninstrumente, wenn die einen Bildschirm haben da drinne, dann muss der ja natürlich auch betrieben werden mit Strom und deswswegen konnte der auch die Höhe und seine Geschwindigkeit ablesen. Es gibt reine Standby-Instrumente, also die kenne ich noch bei der 737 zum Beispiel so, die funktionierten wirklich rein, ich sag mal, pneumatisch, also einfach nur durch den statischen und durch den Staudruck, durch die Instrumente, die gehen da noch. Wenn du mich fragst, aber alle moderneren Systeme funktionieren natürlich auch noch, die Anzeige kommt durch den statischen Druck und durch den Staudruck an den Pidotubes, aber
um die Anzeige zu kriegen, brauchst du Strom, ja.
Brauchst du Strom, ja, genau. Bei manchen Stamper-Instrumenten, die jetzt verbaut sind, auch beim 380er und bei der anderen auch, die haben eine eigene interne Batterie. Also die kriegen praktisch einen Input durch den Luftdruck von außen und interpretieren dann den Druck in eine Anzeige, die der Mensch ablesen kann. Manche haben auch einen kleinen Trägerzertifikationssystem drinne, der auch, also praktisch einen Kreisel oder einen elektronischen Kreisel, der zumindest in diesem Instrument hier grob jetzt für die nächste halbe Stunde oder Stunde oder sowas noch
Standby-Horizont zum Beispiel.
Anzeigt. Aber im Rad selber ist keine Druckanzeige drinne. Mit ermöglicht, da wird praktisch nur erzählt, es gibt dir den Strom, um die Anzeige sinnvoll im Cockpit darzustellen. Das ist damit gemeint.
Ja, also bei den meisten Fliegern, ich kenne, wie gesagt, die 767 kenne ich nicht, aber bei den meisten Fliegern ist es halt so, dass die Rad treibt ja zunächst ein Hydrauliksystem an.
Genau.
Und dann sitzt da ein hydraulischer Motor, der dir Strom erzeugt.
Genau, so. Richtig, ja.
Und dann könntest du jetzt, je nachdem, was du brauchst, wenn du Hydraulikdruck brauchst, hast du ihn zur Verfügung. Wenn du Strom brauchst, hast du ihn auch zur Verfügung.
Mhm, genau, richtig, genau. Also Kjell, so ist es gemeint damit. Also nicht irgendwie, dass da noch irgendwie eine Luftdruckabnahme gemacht wird oder irgendwas. Nee, das ist einfach nur eine Windmühle, die dir Energie liefert sozusagen. Ja,
ja, genau.
Und dann haben wir noch eine Live-Frage, die haben wir jetzt hier eben gerade reinbekommen. Ich habe sie mir noch nicht mal durchgelesen. Ich habe nur Copy und Paste gemacht. Die kam eben gerade über den Telegram-Channel rein. Von Dennis. Na? Für die Folge mit Harry. falls es noch nicht zu spät ist. Wie ist es mit Reparaturen, also Wartung in der Kabine, Sitze, Ausstattung und Co.? Zum Beispiel erst auf Beschwerde bzw. Eintragung in die Mängelliste werden gewisse Sachen regelmäßig überprüft oder getauscht. Speziell die Sachen, mit denen ein Passagier Kontakt hat. WCs, Elektronik am Sitz, Tray Table etc. Vielleicht passt das ja noch mit rein.
Ja.
Wie nennen die? Ja, wunderbar. Wie heißen die Jungs, die und Mädels, die Kabinen reparieren? Heißen die
das aber, sind die Kabinenmechaniker. Also,
ist das ein Spitzwort noch für die? Nee, ne?
Denn, was sind die Kabine? Also
die Kabine, ne? Genau, richtig. Sowas. Ja.
Ja, genau. Und aber nur hier auf der Basis. Im Ausland bist du ja alleine auf weiter Flur. Mhm. Aber hier auf der Basis, wenn der Flieger reinkommt, das ist also praktisch jeder zweite Flug oder manchmal jeder dritte, wenn du so einen Rundflug hast wie ich jetzt. Dann gibt es eine Kabinenkontrolle, bei der, das ist der Technical Cabin Walk, wo also die Kollegen von der Kabine durch den Flieger durchgehen und sich angucken, ob es Auffälligkeiten gibt, ob irgendwo ein Stückchen Verkleidung fehlt oder ob die Toiletten vernünftig funktionieren und. Das ist also eine richtige Checkliste, die jedes Mal abarbeiten. Und dazu, ja, wenn es irgendwo Beschwerden oder Auffälligkeiten gab, wird das natürlich in dem entsprechenden Cabin Logbuch festgehalten.
Mhm.
Manchmal auch im Technical Logbuch, weil auch in der Kabine gibt es Sachen, die sind mailrelevant. Wenn zum Beispiel ein Sitz nicht richtig funktioniert.
Ja, ja, klar.
Und
ja.
der sich nicht in diese Takeoff and Landing Position bringen lässt. Dann ist das dann muss der entweder in senkrecht arretiert werden, dass man ihn nicht mehr verstellen kann, oder er wird komplett geblockt und darf da keiner sitzen.
Ja.
Ne? Und und dann haben wir natürlich noch die IFE-Kollegen, die kümmern sich nach Ankunft des Flugzeuges hier auf der Homebase.
IFE heißt die sich In-Flight Entertainment, ne? Genau.
In-Flight Entertainment System, ja, genau. Und wenn die gucken sich dann an, ob neuer Content aufgespielt werden muss oder ob es Beanstandungen bezüglich irgendwelcher Monitore gibt oder irgendwelcher Kopfhörer gibt und so weiter und so fort. Also das wird immer wieder überprüft. Und einige Dinge sind halt schon länger in dieser Liste drin und das Flugzeug fliegt halt trotzdem so weiter, weil es, das hängt ja auch immer ein bisschen von Ersatzteilverfügbarkeit ab.
Ja,
ne?
ja. Also das Einzige, was richtig regelmäßig gewartet wird, überprüft wird, sind die Schwimmwesten, glaube ich, ne? Die müssen haben so einen Zyklus, ne? War das nicht so?
Ja, die haben einen Zyklus und es steht ja einmal drauf und dann gibt es auch noch einen Farbcode. Und die werden ja einmal von der Maintenance-Seite überprüft und dann natürlich auch vor jedem Flug durch das Checken der Kollegen, die den Flieger dann übernehmen. Also die Kabinencrew, ne, die machen da dann immer, das sieht immer witzig aus, die machen da ihre Yoga-Übungen und gucken da immer, ne, jede Reihe wird dann, ne, meistens so im Rückwärtsgang wird dann einmal, ne, komplett nach vorne gestretched und unten drunter geguckt, ob die Farbcodes alle stimmen und ob die Schwimmwesten auch noch in ihrem jeweiligen Gehäuse und verplombt drin sind. Ja, genau.
Ja, vor allem, man sieht es, glaube ich, daran, da hängt immer so ein Schnipsel runter, ne? Und da ist der Farbcode drauf. Mhm, also genau. Kannst du das erkennen, ne? Also genau. Dass es irgendwie von der Anzeige einfacher ist. Und ja, und oft genug fehlt eine Schwimmweste, weil irgendeiner denkt, haha, witzig, ich nehme das mit oder ich brauche das für meinen Sportboot.
Nimmt sich ein Souvenir irgendwas mit, ja.
Ja. Mhm. Ja, genau. Ja, genau. Und dann.
Und das ist dann auch wieder blöd, wenn der folgende Flug ausgebucht ist. Du darfst auf den sitzt niemanden sitzen, wenn da die Schwimmweste fehlt. Ne?
Ja, also ganz klare Sache. Es gibt immer Reservedinge an Bord, ne, dass man das zur Not auffüllen kann, aber irgendwann ist die Reserve auch alle, ne? Also deswegen.
Richtig, ja. Ja,
genau. Ja, ja wieso, Dennis? Also die Frage, hat es noch rechtzeitig geschafft? Ist doch gut, oder?
Alles gut.
Ja.
War nicht zu spät.
Nicht zu spät. Ich gucke gerade so auf die Uhr. Ich glaube, wir plaudern auch schon, gehen an die, ja, an die Stunde 50 ran oder irgendwie sowas in der Art. Keine kleine Geschichte diesmal. Müssen wir halt nächstes Mal nachholen irgendwie.
Ich glaube ja. Weil mir fällt jetzt so auf die Schnelle, fällt mir auch nichts ein. Ne? Ja.
Und also, ich sehe im Hintergrund, dein Windrad dreht sich oben immer schneller. dein
ja,
Teller.
Ja, ja,
ja. Es wird langsam warm, ne? Irgendwie sowas, ne?
Das Einzige, was mir noch so auf die Schnelle einfällt, dass manchmal wird man ja Zeuge von Gesprächen.
Ja.
Und wenn dann unter Kollegen der eine zum anderen sagt, also das sollten wir jetzt lieber beheben, sonst kommen wir in die Bedrulle. Und der andere sagt, Mensch, Frankreich finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Das ist doch schön.
Was hat er gesagt?
Der eine Kollege sagt zum anderen, Mensch, das sollten wir besser beheben, sonst kommen wir in die Bedrulle.
Ja.
Ja, und dann sagt der andere, ja, oh, Frankreich ist doch eigentlich ganz schön. Ne?
Ja, genau. Das war dann zusätzlich Layover. Apropos so Gespräche, ja. Als ich dann zurückflog von Oshkosh, hörte ich so im Hintergrund, wie der Stationsmechaniker mit einem Passagier, der also saß neben mir, ist dann aufgestanden. Mhm. Ich saß also vor der Zweiertür oder irgendwas direkt davor. Und wie die beiden sich unterhalten haben, ja, und dann haben wir die Slats getauscht und irgendwas, bla, blub und sowas. Ich so, aha, okay, da unterhalten sich die Techniker. Und dann hat er auch erzählt, dass er in Oshkosh war und so, ne? Und ich so, ah, ja, so. Mhm. Und dann habe ich mir während des Reiseflugs, stand er da so, bin ich auch mal nach Achter gegangen, habe mit ihm geschnackt und habe gesagt, Mensch, und ich habe gehört, ich habe gelauscht und Techniker und ja und so und kennst du zufällig einen Harry, ne, und nee, Tümmler, der sagt mir eh nichts, ne, und dann, also der kannte dich nicht, der war aber dauerhaft dort stationiert, das war ein Kollege, der in Chicago
in,
da.
Wo, in Chicago?
In Chicago, ja, also MBA kannte dich nicht, aber okay. Vielleicht habe ich ihn auch auf dem falschen Fuß ersetzt, das war mitten in der Nacht, dann weißt du, da ist man manchmal.
Ja, okay.
Ja, okay. Ne? Naja. Ja, machen wir den Sack zu? Machen wir zu.
Ja, würde ich sagen.
Wir zu. Genau. Ja. Ihr wisst ja hinten dran.
Wieder alle Klarheiten beseitigt.
Ja, genau. Wir haben sehr detailliert über sehr viele Sachen gesprochen. Das Übliche, ich habe hier hinten in den Sendeplan steht immer drin, wo ihr uns erreichen könnt. Es gibt diesen ominösen Telegram-Channel, da klickt man drauf und in dem Telegram-Channel poste ich immer den Einladungslink für den echten Kanal, weil ich möchte nicht, dass so ein Bot da über die Webseite rüber crawlt und dann man da direkt reinkommt. Man muss also zwei Schritte machen, um da reinzukommen, aber Telegram ist sowieso nicht jeder Sache. Wie gesagt, bei X oder Twitter gibt es uns nichts mehr, nicht mehr richtig wirklich. Blue Sky, weiß ich nicht noch, wie lange ich das noch aufrechterhalte, weil da passiert irgendwie gar nichts. Das ist auch so ein neues soziales oder Medium oder irgendwas. Am besten schreibt ihr was in die Kommentare, schreibt was bei iTunes, schreibt was zu Harry in seinem Kanal, ne? Der ist auch da bei Insta und freut uns, wenn ihr wiederkommt sozusagen.
Ja.
Ja. Danke, Harry, für deine Zeit.
Ja, ich bedanke mich auch.
Ja. Ne? Und schauen wir mal, wenn wir das
eine sehr
machen.
Angenehme,
ja.
Eine sehr angenehme Plauderei.
Ja,
ja genau. Ne?
Man sieht, da muss auch Leute zuhören. Schauen wir mal. Tun sie auch. Cool, dann machen wir den Sack zu. Ich bedanke mich, Harry, und wir schnacken beim nächsten Mal. Ne?
Ja, alles klar. Tschüss.
Gut, tschüss.